Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute zu unserer kleinen Jubiläumsfolge, das ist die Episode 10, deswegen sind wir auch wieder auch zu dritt hier, mit dem Martin und dem Bene wieder mit voller Mannstärke zugange. Und wir haben nicht nur den erfolgreichen Start in die Restrunde der Profimannschaft, sondern haben auch eine große Ankündigung für euch. Seid gespannt, bis gleich. Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist Dienstag nach dem erfolgreichen Spiel in Aue und wir haben das erste Mal die wunderschöne Situation, dass wir mehr Spiele gewonnen haben, als wir verloren haben, seit wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal passiert die Saison, aber wir genießen den Moment und würden aber heute erstmal mit ein paar organisatorischen Dingen anfangen. Ich weiß nicht, ob das so viele von euch schon mitbekommen haben, aber das Schanzer Forum, das früher relativ aktiv war, dann aber eingeschlafen ist, ist inzwischen wieder aktiv. Also schanzer-forum.de. Meldet euch ja bitte gerne mal alle an. Wir sind da inzwischen auch in einem Unterforum aktiv mit unserem Podcast und das ist eigentlich eine richtig gute Möglichkeit, um auch mit uns da in Kontakt zu treten, Ideen, Anregungen, Wünsche loszuwerden, gerne auch mit uns zu diskutieren. Und es würde wahrscheinlich nicht schaden, wenn man einfach eine Plattform hat, auf der ein bisschen sachlicher diskutiert werden kann, als vielleicht auf Facebook und Co. Twitter ist natürlich eine super Plattform, aber das Schanzer Forum ist schon super, einfach mal ein bisschen wegzukommen von den Leuten, die da eher Hate streuen wollen. Deswegen würde ich euch allen dieses Schanzer Forum ans Herz legen. Momentan ist es noch ein bisschen schwach besucht, aber das ist seit Januar auch erst wieder wirklich aktiv, deswegen macht da gerne mal mit und an der Stelle auch ein Dank an, ich habe jetzt deinen Alias leider nur Gordon dafür, dass er dieses Schanzer Forum wiederbelebt hat und hier ehrenamtlich dafür sorgt, dass das Schanzer Forum wieder zu alter Stärke aufblüht. Nebenher möchte ich die Chance aber auch gleichzeitig nutzen, euch nochmal alle Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Am aktivsten sind wir eigentlich auf Twitter. Also ich weiß, es ist nicht jedem Twitter das seine, auch der Bene mag kein Twitter, aber der Martin und ich sind halt einfach primär auf Twitter unterwegs und ich glaube, wenn man uns schnell und effizient erreichen möchte, ist Twitter eine sehr gute Anlaufstation. Aber ansonsten natürlich auch immer noch gerne Facebook und natürlich jetzt im Schanzer Forum. Ansonsten wollte man auch mal loswerden, dass man uns gerne auch auf Podigy, iTunes und Spotify abonnieren kann, auch kommentieren kann und sagt es auch gerne mal weiter. Wir sind da so ein bisschen faul, einfach jedes Mal zu sagen, geil, kommentiert uns doch. Teilt uns doch, sagt es doch mal weiter, aber an der Stelle wird man auch mal sagen, dass wir nicht so viel Eigenwerbung machen müssen, weil wir da auch nicht die größten Ambitionen haben, groß rumzuplären. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Kann nicht schaden. Denn wir haben eine Ankündigung für euch. Wir werden in der nächsten Woche eine Sonderfolge aufnehmen mit dem ersten Gast in dem Schanzer Zeitspiel, den es bisher gab. Und es ist kein geringerer als unser Geschäftsführer Sport und Interimssportdirektor Harald Gärtner, wo wir uns sehr freuen. Und er möchte uns einfach in der nächsten Folge mal so ein bisschen Rede und Antwort stellen, den zu allem, was sportlich für den Verein in letzter Zeit so passiert ist, was seine Person anbelangt, was Transfers anbelangt, aber auch einfach, was die sportliche Situation des FC Ingolstadt anbelangt. Und deswegen möchte ich euch wieder einladen, uns Fragen zu stellen. Gerne unter dem Hashtag FragHarald. Auf Twitter, auf Facebook, natürlich auch im Schanzer Forum. Stellt einfach alle Fragen, die euch irgendwie interessieren könnten, an Harald Gärtner. Ich kann euch nicht versprechen, dass jede Frage gehört wird, aber wir werden natürlich versuchen, so möglichst viele Fragen, die ihr stellt, dann auch in der nächsten Folge aufnehmen zu können.
Ja, ich glaube, wir werden uns auch bemühen, dass wir da einigermaßen kritisch die Fragen stellen. Also gerne, zwar auf jeden Fall sachlich die Fragen, solange sie formuliert sind, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir da auch mal kritisch nachfragen, weil, glaube ich, gerade sehr viel über Harald gesprochen wird. Und deswegen sollte er auch die Möglichkeit haben, sich zu den Themen, die ihm teilweise in den Kopf geworfen werden, auch mal zu äußern.
Genau. Also haltet euch nicht zurück. Natürlich sachlich alles, aber stellt einfach wirklich mal Fragen, von denen ihr dachtet, was wollte ich eigentlich schon immer mal wissen, aber ich wusste bisher nicht wirklich, wie ich da diese Frage äußern soll. Genau, wir freuen uns drauf, aber heute erst nochmal eine ganz normale Folge. Primär über die letzten drei Profispiele in Fürth, zu Hause gegen Magdeburg und in Aue und unsere Neuverpflichtungen. Und deswegen würde ich auch einfach mal an der Stelle direkt in die drei Profispiele, die wir hatten, einsteigen. Es hat angefangen nach der Winterpause mit dem Auswärtsspiel in Fürth zu einem unverständlichen, unsäglichen Zeitpunkt, glaube ich, immer noch. Ja, Dienstagabend ohne Not. Weiß nicht.
Naja, kann ich auch nicht verstehen. Also, ich habe auch gesehen, nächstes Jahr genauso wieder. Also fängt die Rückrunde auch wieder unter der Woche an. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr auch?
Ich glaube, letztes Jahr auch.
Ja, macht keinen Sinn für mich.
Also es hat keiner eine Ahnung. Ich denke, Bene, du hast auch nicht wirklich eine Ahnung, ob es gibt da irgendeine offizielle Begründung, außer dass wir das marketingtechnisch schön ausschlachten können.
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich will aber vom Anfang an noch die Unterstellung, ich mag kein Twitter, zurückweisen. Ich nutze es nur einfach nicht. Bin aber per Post zu erreichen.
Okay. Sollen wir deine Postadresse vielleicht noch veröffentlichen?
Aber über die Frage, die du gestellt hast, da weiß ich leider auch keine Antwort.
Nee, okay, ist ja auch egal. Es war trotzdem, auch wenn es komisch war, wir haben ja immer so ein bisschen Glück. Unter der Woche spielen wir meistens dann doch irgendwie in Fürth, gefühlt.
Oder gleich zu Hause.
Oder gleich zu Hause. Also, so unsäglich diese Unter der Woche Spiele sind. Ich meine, wir haben wirklich jammern da auf hohem Niveau, weil man könnte auch quer durchs Land fahren. Aber wir fahren meistens irgendwie nach Fürth. Entsprechend waren auch doch 700, 800 Ingolstädter da in dem Stadion. Doch, ja. Und das bei einer Kulisse, die mit 7.700 Leuten jetzt nicht so beeindruckend war. Aber es hat ja funktioniert. Wir haben, wie wir alle wissen, dieses Spiel 1-0 gewonnen. Naja, allerdings das Wie, wie habt ihr es gesehen? Ich fand's, jetzt nicht so hochtragend.
Also, ich glaube, das muss man in zwei Teile spalten. Defensiv war ich positiv überrascht. Also man hat seit langem mal wieder eine defensive Stabilität gesehen, die es eben in dieser Saison, glaube ich, noch nie so gab. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass der FCI, dass die Defensive mal wirklich die Null halten kann über das ganze Spiel hinweg. Das war der positive Eindruck. Und in der Abwehr bzw. in der Defensive muss man vor allem Mavra erwähnen, der mich wirklich positiv überrascht hat. Denn es war schon die Frage, nachdem er jetzt auch in einem gewissen Alter ist, wie viel er der Mannschaft noch beitragen kann, in welcher Form er sich befindet. Und ich fand den Auftritt von ihm wirklich stark. Und man hat gesehen, dass er auch eine gewisse Stabilität und eine gewisse Mentalität ausstrahlen kann und der Mannschaft im Abstiegskampf auch sehr helfen kann. Offensiv dagegen hat mich die Leistung auch relativ wenig überzeugt, denn die offensiven Lösungen wurden teilweise nicht gefunden, beziehungsweise da blieb die Mannschaft doch einiges übrig. Vor allem, es waren in einigen Entscheidungen, beziehungsweise es waren einige Entscheidungen sehr suboptimal in der Offensive. Da erinnere ich mich an Szenen von Paulsen, aber auch von Kittel und Bledel, wo teilweise Pässe gespielt wurden, die aber nicht zu den Laufwegen von den Spielern gepasst haben und oder es sich im gegnerischen Verteidiger festgerannt wurde und auch in der Nachspielzeit bzw. kurz vor Ende der regulären Spielzeit einige Kontersituationen dadurch zunichte gemacht wurden, dass im Abseits gestanden wurde etc. Also da war offensiv noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben da. Und deswegen spaltet sich der Auftritt der Mannschaft für mich auch in zwei Teile. Ich weiß nicht, oder seht ihr das anders?
Nee, also weitgehend gehe ich da auch mit. Defensiv war einfach mal wieder positiv 0 zu spielen. Also habe ich lang genug gefordert, deswegen muss man das auch mal hervorheben, dass es einfach mal geklappt hat. Aber ich weiß nicht, ob das gegen den anderen Gegner auch geklappt hätte. Also man muss halt schon auch sagen, dass Fürth offensiv eigentlich quasi nicht stattgefunden hat. Deswegen, okay, nehme ich zur Kenntnis, dass wir da 0 gespielt haben. Heißt aber für mich jetzt noch nicht, dass die Defensive alles unter Kontrolle hat. Ansonsten offensiv sehe ich es auch so, würde sagen, schon leicht feldüberlegen gewesen. aber eben halt auch nicht die zwingenden Chancen irgendwie rausgespielt. Mal einen Schuss von Paulsen, mal irgendwie diese Abnahme von Tresch, die mir noch hängen geblieben ist. Das war eigentlich wahrscheinlich die beste Chance aus dem Spiel raus. Ja, also für mich eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. In der Situation wäre es, glaube ich, auch zu wenig gewesen. Insofern gut, dass das 1-0 dann noch gefallen ist oder dass der Elfer gekommen ist, aber ich weiß nicht, ob wir es aus dem Spiel raus irgendwie geschafft hätten.
Ja. 0-0 sehe ich auch so. Also ich glaube auch, 0-0 wäre eigentlich schon für beide Seiten auch sehr irgendwie in Ordnung gewesen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir das unbedingt gewinnen müssen, das Spiel. Ich habe genau dieselben Szenen im Kopf wie du. Also es sind zwei Schüsse, einmal Paulsen, den man auch gerne mal aufs Tor bringen kann, weil das war doch relativ viel Zeit irgendwie. Da kommt der Ball, Muttersen allein, wird 10 Meter an ihn ran, er hat keinen Gegenspieler, den Ball kann man schon mal drücken und aufs Tor bringen. Natürlich ist er irgendwie Verteidiger und er muss das nicht machen. Aber ansonsten gibt es wirklich nur eine Situation, das war extrem schön vorgelegt dann von Lescano und ja, der kann halt auch mal reingehen dann von Tresch. Aber das war eigentlich 0-0, für mich war das schon abgehakt, Fürth war offensiv extrem schwach. Ich sehe das im Endeffekt da auch so, dass wir das Spiel zu 0 spielen, weil Fürth auch offensiv nicht existiert hat und Mavrai hat natürlich dann auch sein Übriges getan. Das Einzige, was irgendwie kam, hat der dann auch sehr souverän da hinten rausgeklärt.
Ich meine, um vielleicht das nochmal zu erläutern oder näher darauf einzugehen, also ich stimme euch da in weiten Teilen komplett zu, aber der FC hat ja in der Hinrunde immer wieder Probleme, auch dass er ein Gegentor bekommen hat. Und wenn man halt die 0 halten kann, bis zum Schluss oder bis in die letzte Viertelstunde, dann bestehen halt auch solche Chancen, dass man mal vorne hinkommt und dass man mal ein Spiel in Anführungszeichen dreckig mit 1-0 gewinnen kann. Und das war halt in der Hinrunde, in der gesamten Hinrunde nicht der Fall. Ich erinnere mich da vor allem an das Spiel gegen St. Pauli, das eben auch, wo wir es im Podcast gesagt haben, ein typisches 0-0-Spiel war, aber dass du halt dann 1-0 verlierst. Und aus der Warte und Perspektive, finde ich, muss man das mal sehen, dass natürlich es eine bessere Mannschaft in der zweiten Liga geben wird als Fürth. In der Rückrunde, das sieht man auch an der aktuellen Situation beziehungsweise auch der da folgenden Trainerentlassung dann kurz danach.
Ja, also sehe ich auch so, Fürth war ja völlig am Boden. Also da war eine Trainerentlassung für mich schon auch irgendwie naheliegend. Gut, über den Nachfolger kann man streiten, aber müssen wir über den Elfer und die zwei roten Karten noch sprechen?
Also der Elfer, das würde ich eigentlich gerade fragen, ist es ein Elfer? Also ist es ein Elfer?
Nach Regel wahrscheinlich schon, aber passiert wahrscheinlich bei jedem Eckstoß irgendwie so eine Situation.
Also gefühlt im Spiel, also aus dem Block raus, habe ich es überhaupt nicht kapiert. Also da kam in die Ecke drüber und plötzlich fällt der Schiedsrichter Elfmeter und da liegt jetzt irgendwer, ich weiß es nicht. Und in der Wiederholung hätte ich gesagt, ja, das ist eine 50-50 Entscheidung. Also wenn der Schiedsrichter das pfeift, kann sich Fürth nicht beschweren. Und wenn er nicht pfeift, dann kann man es jetzt auch nicht so sehr beschweren. Wie siehst du das, Bene?
Nee, sehe ich komplett ähnlich.
Also ich beschwere mich über viel, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht darüber beschwert, wenn es den Elfer nicht gegeben hätte.
Genau, also das ist wirklich so ein Grauding. Also das war dumm verteidigt. Sagen wir, ich würde sagen, also es war dumm verteidigt, aber es war jetzt auch kein richtig zwingender Elfmeter. Okay, aber beschweren wir uns jetzt nicht drüber. Und Bene, wie du ja auch sagst, ich meine, nach der ganzen Hinrunde, ich meine, ist jetzt mal egal, wie wir das Spiel gewinnen und wie wir mal zu Null spielen. Hauptsache, du gewinnst dieses Ding und das ist jetzt halt einfach da mal passiert. Danach noch eben nur Randbemerkung, wie du es gerade gesagt hast, gibt es noch zwei rote Karten. Kutschke wird eingewechselt und von der Seitenlinie weggesenzt. War eine rote Karte, die ich immer noch relativ hart finde.
Das habe ich mir vorher auch nochmal angeschaut. Also für mich ist das auch die erste keine, die zweite ja.
Also Kutschke wird halt einfach auf eine Seitenlinie weggesenzt. Da kommt der Gegner zu spät. Die Sohle ist zwar offen, aber auch auf Grasnarbe. Also das war nichts Boshaftes, das war einfach nur verschätzt. Da gibt es dann Rot, finde ich schwer, bisschen zu stark. Und danach gibt es ein hartes Einsteigen mit dem hohen Bein gegen Krause, der danach auch mit einer ordentlichen Platzwunde erstmal vom Feld rum musste und versorgt werden. Also das war schon verdient, das Ding. Da hat er sich auch immer noch eine rote Karte abgeholt. Naja, da macht sich natürlich Fürth auch dann keine Freude mit, dass sie sich auch noch dezimieren für die nächsten Spiele. Ja, ansonsten ist das eigentlich alles wahrscheinlich, was man zu dem Spiel verlieren muss. Du hast ja schon mal gesagt, okay, Fürth hat sich danach entschieden, nach dem Paderborn-Spiel dann, oder? Nach dem 6-0?
Ja, genau.
Genau, nach dem 6-0 in Paderborn.
Was dann unsere Leistung auch wieder so ein bisschen revidiert, wenn wir dann mit zwei Mann Überzahl und einem halbwegs geschenkten Elfer irgendwie 1-0 gegen Fürth gewinnen und Paderborn dann eben mal eine 6-0-Ansage raushaut. Oh, okay. Ah. Gewonnen ist gewonnen.
Auch da, gewonnen ist gewonnen. Genau. Und dann nochmal eben Makulatur, dann ja, Fürth entlässt halt den Trainerstab und hat sich dafür entschieden, uns ein paar Funktionäre von der Payroll zu nehmen. Und wir haben jetzt dann einfach mal, konnten den Vertrag mit Stefan Leitl und André Mijatović damit dann auch auflösen und müssen sie nicht mehr bezahlen. Was für uns ja auch jetzt nicht so schlecht ist. Jetzt schauen wir mal, was Fürth da mit Fürth mit Leitl reißt. Leitl wurde ja schon herzlich empfangen mit Clubschwein. War halt auch nicht die beste Idee, halt zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher noch im Nürnberg-Trikot beim Legenden-Kick aufzulaufen. Also kann man natürlich machen, aber das zeigt, ich finde aber, das zeigt halt auch wieder, wie wenig Gespür er doch hat für sowas. Das hat er bei uns nicht gezeigt, dieses Gespür für die Fans. Und da zeigt das halt auch, und der, ja, schlimmer kannst du, glaube ich, nicht starten in deinem Job. Also, sorry. Naja, trotzdem viel Erfolg an der Stelle. Schauen wir mal. Also, wenn wer anders absteigt, dann haben wir natürlich kein Problem damit. Und Fürth bewirbt sich da ja auch gut drum. Gut, lass mal Fürth mal dahingestellt. Danach haben wir das erste Heimspiel des Jahres. Zu Hause gegen Magdeburg. Magdeburg hat das erste Spiel davor gewonnen. Ja, und ich hatte jetzt auch nicht wirklich die Hoffnung, dass wir Magdeburg da an die Wand spielen, weil mir das Gefühl aus dem Fürth-Spiel, ja, pff, hinten nichts zugelassen, aber ohne Gegner und vorne halt einfach nur total mausgrau. Das Spiel gegen Magdeburg lief da ein bisschen anders. Wir waren schon feldüberlegen, also auch stark feldüberlegen, aber natürlich wieder nicht offensiv stark. Und ich denke, das ist einfach das Problem, was wir in der Hinrunde einfach auch so oft hatten. Also du tust schon manchmal was dafür und viel dafür, dass das für das Spiel und schaffst es aber irgendwie nicht wirklich gute Situationen vorne zu kreieren. Und wenn du welche hast, dann versiebst du sie ja gnadenlos. Und so ist es ja im Endeffekt auch gewesen. Und am Ende bist du bestraft.
Hast du eigentlich alles schon gesagt, ja, es ist so ein bisschen extremer wie das Fürth-Spiel, glaube ich, gelaufen. Also ein bisschen überlegener, ein bisschen weiterhin defensiv eigentlich relativ stabil. Gegen einen Gegner, der auch offensiv nicht allzu viel anzubieten hatte. Ja, auch mal die ein oder andere Chance, aber gefühlt, was wir auch ja, sehr häufig in Heimspielen immer mal wieder haben, dass wir unglaublich viel investieren, gerade irgendwie so in der Viertelstunde nach der Pause oder so. Ja, einen Druck erzeugen von einem Tor, aber nicht die zwingenden Torchancen dabei rausspringen. Also das ist was mir immer irgendwie wieder auffällt und war gegen Magdeburg nicht anders, dass du schon sehr viel reinhaust, aber der Ertrag nicht besonders hoch ist.
Ich meine, das sehe ich wieder ähnlich und kann euch da nur zustimmen. Das war ja auch einfach ein Problem der Hinrunde, wo wir relativ oft bemängelt haben, dass man nie das Gefühl hat, dass der FC einem Gegner spielerisch überlegen sein kann und dann auch es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dann das Tor fällt. Oft liegt es an dem, was an Chancen herausgespielt wurde, beziehungsweise die Qualität, was an Chancen herausgespielt wurde und auch sehr oft an der Chancenverwertung dann der herausgespielten Chancen. Weil zum Beispiel die Chance von Tresch, ganz am Anfang, glaube ich, so 12. Minute, also die kann man eigentlich schon mal machen. Und das, da endet dann halt den kompletten Spielverlauf und dann steht es 1-0. Und wenn du aber die klaren Chancen, die wenigen klaren, die du hast, nicht machst und dann eben auch nicht dir noch mehr klare Chancen herausspielen kannst, dann, ja, dann kommt es halt oftmals so, wie ihr es gesagt habt, dass man dann kurz vor Schluss das 1-0 noch fängt. Und das war wiederum ganz, ganz blödes Gegentor. Also nach einem eigenen Einwurf über zwei, drei Stationen dann das 1-0 zu bekommen, das ist schon auch ein grober Fehler, den man sich eigentlich so im Abstiegskampf in der zweiten Liga nicht so oft erlauben sollte. Also da, wenn es halt 0-0 steht, so blöd es klingt, dann muss man den Ball im Zweifel einfach wegschlagen. Und wenn halt sowas wieder zustande kommt, dann wird es schwierig. Was man positiv wieder erwähnen kann, meiner Meinung nach, dass die grundlegende defensive Stabilität gestimmt hat. Aber wie ihr gerade ja schon gesagt habt, man spielt vorne relativ wenig heraus. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Keller meiner Meinung nach sehr viel Wert auf die defensive Stabilität legt und dadurch auch das gesamte Mittelfeld relativ defensiv aufstellt. Also es haben ja jetzt immer Krause, Cohen und Trash gespielt, von Grund aus eher defensiv als offensiv veranlagte Spieler. Und dann, da sieht man schon ein bisschen so die Herangehensweise. Und dann ist natürlich klar, dass dass der FC auch mit der Aufstellung jetzt nicht unbedingt der Mannschaften komplett an die Wand spielen wird in der Rückrunde der zweiten Liga. Aber ich finde das immer noch die richtige Herangehensweise. Denn, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man halt hinten mal zu Null spielt, dann hat der FC auch immer noch die individuelle Klasse und Qualität, um vorne mal irgendwann heranzukommen oder das 1-0 in der 80. oder 85. zu schießen. Aber natürlich können dann auch immer noch solche Spiele wie gegen Magdeburg herauskommen.
Ich finde diese Aufstellung auch eigentlich ziemlich interessant mit diesen drei Sechsern gefühlt. Also es sind ja wirklich einfach drei defensive Mittelfeldspieler, die auch oft rotieren, auch in diesem im Dreieck. Also ich habe da, ja, der Einzige, der sich ja eigentlich da offensiver noch raustun würde, wenn man jetzt nicht Kittel wirklich auf der 10 spielen lassen würde, das wäre ja dann Kerschbaumer. Und Kerschbaumer hat ja auch in dem Fürth-Spiel, was das Fürth-Spiel ist, der wurde irgendwie eingewechselt und das war auch einfach eine grauenhafte Leistung. Also es ist, er bewirbt sich halt auch nicht drum. Also selbst, ich würde sagen, selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt mit drei Defensiven spielen wollten, sind die Alternativen jetzt auch nicht so dick.
Ja, also ich habe das auch in meinen Notizen drin, dass ich schon überrascht bin, dass quasi wir mit drei eher Defensiven, zumindest auf dem Papier irgendwie, spielen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass Thresh offensiver ist, als ich ihn je irgendwie eingeschätzt hätte. Also er ist definitiv der Offensivere von diesen drei Leuten. Genau, aber klar, spricht nicht für Kerschbaumer, dass er in dem System irgendwie keinen Platz findet. Gerade dann auch bei Spielen wie gegen Magdeburg oder so, wo du sagst, das Heimspiel reichen eigentlich zwei Sechse aus. Und Thresh ist ja auch, ja, kommt nach Verletzung zurück, ist teilweise auch irgendwie in den Testspielen kurz vor Saisonstart irgendwie nur 45 Minuten auf dem Platz gestanden. Also kann mir jetzt keiner erzählen, dass der bei 110% ist. Spricht nicht für Kerschbaumer, aber bestätigt so ein bisschen unseren Eindruck auch.
Ja, vor allem, weil Thresh ja auch vor der Verletzung nicht so unglaublich überzeugt hat. Also es ist ja nicht so, als wäre er unumfachtender Stammspieler gewesen und war nur durch die Verletzung rausgerissen. Er war ja auch da schon so ein bisschen fragwürdig, etwas fragwürdig. Aber auch um noch drum zurückzukommen, wie du sagst, wir sind schon defensiv wieder gut gestanden eigentlich gegen Magdeburg, aber auch da, genau wie gegen Fürth, es ist natürlich auch ein Gegner gewesen, der offensiv so gar nichts angeboten hat. Also natürlich sind das immer zwei Seiten der Medaille, wir haben ihnen jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeit zur Entfaltung gegeben, aber da war auch überhaupt nichts Gefährliches, nicht mal im Ansatz. Und dann kriegst du am Ende ein Gegentor, das in so vielen Einzelsituationen ein Versagen war, dann macht Krause da diese unnötigen, erstmal mit dem unnötigen Ballverlust das Ganze überhaupt scharf. Thresh kommt nicht wirklich hinterher, verschätzt sich, denkt, er kann mit dem Ausfallschritt den Ball spielen, schafft es aber nicht, macht es
deswegen. Mavrei sieht auch nicht gut aus.
So. Gefährlich. Mavrei steht auch irgendwo. Und dann finde ich aber auch, dass wenn Schauner in der Situation mit dem Körperbau, mit dem gegen so einen Magdeburg-Stürmer, das nicht wenigstens halbwegs noch schafft, diesen Schuss zu verhindern, dann brauche ich den Schauner auch nicht holen, weil das war so ein spitzer Winkel. Eigentlich hat Schauner genug Zeit, um rauszukommen. Der Typ ist gefühlt 1,50 Meter breit und 2,20 Meter hoch und dann lässt er sich da so typieren.
Noch eine Kleinigkeit bei der Analyse. Also klar, der Ballverlust darf und sollte nicht passieren von Krause. Meiner Meinung nach liegt der größere Teil des Fehlers aber dann bei Schurk, der unnötig herauskommt aus der Deckung und dadurch erst den Laufweg aufmacht. Und klar, am Ende der Fehlerkette steht dann Schauner, da stimme ich dir komplett zu, den Ball muss er halten. Also das ist einfach für mich auch ein Torwartfehler. Aber also ich habe nicht verstanden, wieso Schröck in der Situation aus der Formation herausgeht und dadurch erst überhaupt den Laufweg aufmacht. Bleibt er hinten stehen und ist in der Rückwärtsbewegung, dann glaube ich, passiert da relativ wenig draus. Weil Magdeburg ja auch nur, ich glaube, zwei Spieler waren es hatte in der Situation.
Ja, zwei quasi auf gleicher Höhe. Und am Ende dann steckt er ihn durch und er kann ihn eigentlich auch zu weit. Er steckt ihn ja eigentlich auch zu weit durch. Und er kommt überhaupt in diesen spitzen Winkel. Auch in der Situation, denkst du, da haben sie es auch wieder verspielt eigentlich. Und dann macht er das doch trotzdem. Also es war, ja, dann waren es halt dann Schröck und Krause und alle Einzelnen in dem Moment wieder nicht das gemacht haben,
was sie sagen. Alle wieder irgendwie auf Hinrundenniveau. Also so ging es mir auch nach dem Spiel, dass du dich, diese ganze Euphorie, die du nach dem Fürth-Sieg irgendwie hattest, eigentlich direkt wieder komplett in die Tonne kloppen konntest, weil, ja.
Ja, entsprechend
einfach sechs Punkte Spiel zu Hause verlieren gegen den Aufsteiger, die anderen Ergebnisse auch dramatisch für unsere Situation. Also mir ging es gar nicht gut.
entsprechend eisig war auch die Stimmung einfach danach. Also, dass die Mannschaft dann in die Kurve kam, oder vor die Kurve kam, wie man so nennt, war ja wirklich auch ziemliche Resignation wieder zu spüren. Also, da gab es kaum Klatschen, aber auch keinen Pfiff. Also, es war einfach eine komplette Enttäuschung wieder nach diesem Spiel. Du hast ja auch diesmal auf dem Papier wirklich eine unglaubliche Feldüberlegenheit gehabt, also in jeder Hinsicht. Und mich hat das so ein bisschen an das Spiel erinnert, eigentlich das Hinspiel gegen Fürth, an dem wir eigentlich uns am Ende dann auch so einreden, wie unglaublich überlegen wir doch eigentlich waren. Weil man sich auch sagen muss, natürlich stellt sich so eine Mannschaft wie Magdeburg als Vorletzter, als Aufsteiger, dann auswärts auch hinten rein und sagt dann, mach doch. Die haben ja überhaupt kein Interesse daran, den Ball wirklich zu haben. Die haben kein Interesse daran, irgendwie hoch zu spielen, dass sie am Ende ausgekontert werden. Und ich finde, das wird dann oft einfach auch übersehen. Dann hat man natürlich viel Ballbesitz. Aber wenn der Gegner dir den Ballbesitz lässt und du keine Chancen kreieren kannst, dann hast du ja alles falsch gemacht. Auch wenn du dann am Ende von mir aus 70% Ballbesitz hast. Das ändert nichts dran, wenn der Gegner merkt, du bist so ungefährlich, dass er einfach nichts machen muss. Und das war für mich nach dem Hinspiel gegen Fürth genau dasselbe. Und ich hatte auch schon wieder Angst, dass man sich da sehr stark einredet, dass wir ja eigentlich total toll waren und dann nur dieses unglückliche eine Gegentor war, dass das alles kaputt gemacht hat. Aber das ist es halt dann irgendwie doch nicht. Dann kommen wir dann lieber mal zum Ausspiel, weil das ist so ein bisschen Aufwind. Da sah es dann so ein bisschen besser aus. Also ich würde sagen, zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit war wieder so ein bisschen, ja, da kann viel passieren, finde ich. Also du kannst in der ersten Halbzeit genauso gut auf 2-1 hinten liegen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner einfach komplett zerstört. Also diese zweite Halbzeit, das war wirklich mal extrem dominant und nicht nur dominant, weil der Gegner nichts macht, sondern da ist der Gegner wirklich an die Wand gespielt.
Ja, weil du aber halt auch ja, mit einem 1-0 mal in die Pause gehst, hatten wir schon länger nicht mehr, glaube ich. Weil dieser Dosenöffner, von dem wir gesprochen haben, der auch gegen Magdeburg nicht gekommen ist und so weiter, irgendwie dieses Mal vor der Pause fällt durch eine individuelle Klasse von Kittel und Glück. Das sind zwei Faktoren, die wir jetzt in der Hinrunde nicht allzu oft hatten. Ja, und dann führst du 1-0 und dann passiert das, was du eigentlich von der Mannschaft eben erwarten kannst. Nämlich, dass sie schon auch mal mit Rückenwind und einem Gegner, der nicht nur hinten drin stehen darf bei dem Spielstand, ja, auch mal einen Gegner irgendwie dominieren kannst. Aber heißt natürlich trotzdem, dass die zweite Halbzeit mir ganz gut gefallen hat und das schon ganz gut anzusehen war, weil man hat schon auch gesehen, dass eigentlich direkt nach der Pause schon extrem viele, viele Räume da waren.
Ja, mahnen und warnen, wie ich immer so schön. Also dieses Ding, natürlich, am Ende gewinnst du es 3-0, gewinnst es deutlich, gewinnst es hochverdient, also wirklich diesmal hochverdient. Aber man muss auch sagen, in der ersten Halbzeit, du hatten Aue zwei riesen Möglichkeiten, bei denen der Ball durch den Fünfer segelt und wenn da einfach mal einer halbwegs richtig steht, dann hast du eine Bude, vielleicht sogar zwei Gegentore und dieses Kittel-Ding, wie du sagst, es ist individuelle Klasse, es ist ein bisschen Glück, dass der Ball wieder zurückspringt nach dem ersten Abschlussversuch und natürlich ein Gegner, der sich wie so eine Schulmannschaft vorführen lässt und nicht in einem Moment wirklich versucht, ihn zu stören bei dieser ganzen Aktion. Und dann macht das natürlich hervorragend. Also Kittel war an dem ganzen Tag mal wieder so ein Spiel. Okay, wenn der immer so spielen würde, dann würde man nicht auch unten stehen.
Ja, aber also wie du sagst, völlig verdient, 3-0 gewonnen. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, wenn du das Spiel unter diesen Vorzeichen in der Form 10-mal spielen lässt, dann gewinnst du das nicht 9-mal, sondern ja, vielleicht 5-mal. Aber es ist nicht so klar, wie es eben scheint immer.
Also ich habe das Spiel nicht gesehen, nur die Highlights. Aber mir sind auch wieder so ein, zwei Punkte aufgefallen und kann euch da in weiten Teilen komplett zustimmen. Also wenn du eben eine relativ defensive Grundordnung wählst, dann bist du natürlich in der Offensive auf die individuelle Klasse beziehungsweise da auf geniale Momente, zum Beispiel eben von Sonny Kittel angewiesen. Und in dem Spiel hat es dann einfach gezeigt, zu was er fähig ist. Beim ersten Tor war für mich noch ein bisschen mehr Glück als wahrscheinlich für euch dabei. Also das war doch eher Willen und Glück für mich als absolute individuelle Klasse. Aber die haben wir dann wieder beim 3-0 gesehen, wo er einfach das Tor durch seinen Willen und durch die Klasse erzwingt. Dann passiert es halt auch manchmal so, dass eben der gegnerische Verteidiger nur noch mit dem Bein hinkommt und es dann zum Eigentor führt, wenn eben eine scharfe, flache Hereingabe kommt. Und dann ist es aber auch wieder so, dass, dass eben Tor 1 und 2 für mich eben auch Tore waren, die eben einigermaßen glücklich gefallen sind, beziehungsweise nicht aus dem Spiel heraus gefallen sind. Aber wenn man dann eben diese Komponenten zusammensetzt, dann kann es auch dazu reichen, dass du eben mal Aue 3-0 schlägst. Und wenn du halt hinten vernünftig stehst, dann hast du gegen relativ viele der Gegner in der zweiten Liga eine Chance. Weil eben Ingolstadt auch immer noch einen Kader mit einer hohen individuellen Klasse hat. Und das passt für mich einfach aktuell relativ gut ins Gesamtbild rein, weil es war nicht zu erwarten, dass nach der Hinrunde jetzt jeder Gegner an die Wand gespielt wird. Aber es sind auch noch viele Baustellen, die abgearbeitet werden müssen.
Also ich bin ja auch jemand, der immer irgendwie dann auch bemängelt, wenn die Tore nicht aus dem Spiel raus fallen. Aber eigentlich bin ich fast eher froh drum, dass wir jetzt auch mal wieder gezeigt haben, dass wir nach Standards irgendwie gefährlich sein können. Weil es geht aktuell nur darum, Spiele zu gewinnen. Und über Standards kannst du eben Spiele entscheiden. Und das war eine Qualität, die wir lang hatten und dann vermissen haben lassen. Und ja, wenn die jetzt wieder da ist und wenn sie da in der Winterpause daran gearbeitet haben, dass wir nach Standards gefährlich sind, dann ist es mir umso lieber.
Ja, wobei ich sagen muss,
aber es waren jetzt auch keine klassischen
Standardtore. Genau, es waren eben keine klassischen Standardtore. Es waren, ich fand, was du an allen drei Toren machen kannst, ist, es waren alle drei Willensleistungen, ja. Absolute Willensleistungen. Das 1-0 von Kittel, da hat er unbedingt versucht, irgendwie sich da durchzutanken, auch an einem vorbei, noch an einem vorbei, irgendwie um das Ding reinzumachen. Das zweite Teil war extrem gut vorbereitet, wenn auch natürlich ein bisschen glücklich von Lescano, also dass er da halt so in den Zweikampf reingeht, ohne das Foul zu spielen, das war einfach gut gemacht, war auch ein krasser Torwartfehler meines Erachtens, also da darf Mennel niemals in den Zweikampf rein und dann verlieren, ohne das Foul zu bekommen. Kotzke macht es dann einfach, ja, souverän, würde ich sagen, also den macht er halt einfach souverän rein, aber das war Wille von Lescano und das 3-0 war halt auch wieder, ja, total Wille von Kittel. Jeder andere und in jedem anderen Spiel wäre er hingefallen. Jeder von uns. Okay, wahrscheinlich hätte er sogar einen Elfmeter bekommen diesmal. Aber er bleibt stehen. Der ist ja schon im Fallen und schafft es noch, sich ihn aufzuraffen und bringt ihn einfach scharf in die Mitte. Das, was sonst fehlt, da wird dann halt immer irgendwie so ein komischer Lob gespielt oder der Ball direkt auf den Torwart geschossen oder so. Und da wird einfach mal, ja, scheiß drauf, einfach in die Mitte mit den Dingen. Und wenn der Verteidiger nicht reinhaut, hat Lescano ihn rein. Also das war einfach schön zu sehen, dass auch bis zu dem 3-0 einfach sie so durchziehen.
Ja, aber du hast auch gesehen, dass sie mit der Zeit dann auch Spaß entwickelt haben und das ist so meine Hoffnung, dass sie das jetzt auch aus dem Spiel irgendwie mitnehmen. Einerseits zu sehen, es klappt doch und andererseits ja wieder Spaß am Sport zu haben. Und das hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck. Mir kommt noch so ein bisschen die Würdigung für Kotzke zu kurz. Deswegen muss ich da nochmal einsteigen. Also war, glaube ich, auch die einzige Veränderung jetzt in allen drei Einsätzen, oder? Also Magdeburg führt war jeweils die gleiche Startaufstellung und Kotzke war jetzt...
Wegen der Verletzung und Schröck.
Genau, weil im Endeffekt die Dreiviertel der Innenverteidigung ausgefallen ist. Also Galvao ist verletzt, Schröck mit Weichteilreaktion. Muss ich auch erstmal nachschauen, was das eigentlich ist. Aber
weiß es jetzt, ich habe nicht angeschaut.
Das ist irgendwas mit der Wirbelsäule. Das ist, also ich war auch kurz irritiert, weil...
Staufen, ne? Okay.
Und dann eine Weichteilreaktion, ja, was anderes vorgestellt hat.
Alle dachten sich, wie schlecht, wenn du auf dem Oberschenkelschlag kriegst, eine Weichteilreaktion. Respekt.
Genau, und ich glaube auch, Gimba hat irgendwie auch in der Trainingswoche noch irgendwie einen Schlag auf den Kopf.
Neumann war auch irgendwas.
Ja, stimmt, Neumann gibt es ja auch noch, genau, also... Stimmt, Neumann war das, ja. Nee, stimmt, bei Gimba macht ein Schlag auf den Kopf nichts aus. Ja, also insofern coole Sache, dass Kotzke nicht spielen durfte, ja. Und hat es aber auch unglaublich gerechtfertigt. Also einerseits natürlich das Tor gemacht, da auch danke an die Leute auf Twitter, die sich direkt Sorgen um mich gemacht haben. Ich bin nicht in Ohnmacht gefallen, hatte unter Umständen eine kleine Weichteilreaktion, aber...
Danach war es keine Weichteilreaktion mehr.
Genau. Nee, insofern... unglaublich toll, aber also nicht nur das Tor, sondern einfach auch ja, defensiv stabil gestanden, was ich erwartet habe von ihm, aber auch spieleröffnungsmäßig, das hätte ich ihm so nicht zugetraut und fand ich cool.
Nee. Ja, also ich glaube, souverän ist einfach das richtige Wort. Also und das war ja eigentlich gegen HSV genauso. Gegen HSV hat er ja auch souverän gespielt. Das, was mich nur so ein bisschen stutzen lässt und immer noch ein bisschen Angst habe vor, ist eine Innenverteidigung aus Marbury und Kotzke, gegen einen Gegner, der auf Konter setzt. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Also wenn du jetzt gegen Paderborn spielst oder so, dann habe ich, denke ich mir, die rennen uns im Grund und Boden dann. Und jetzt war natürlich gegen den HSV, war halt damals mit Kotzke, du standst hinten drin, wurdest nie ausgekontert, weil du eh nur vor deinem eigenen 16er spielst. Und jetzt hast du da mit dem Spiel ja auch einen Gegner gehabt, der offensiv nichts kann. Und so Kotzke super cool, alles klasse. Ich bin total froh, dass es halt, auch wenn es jetzt nicht gerade das jüngste Eigengewächs ist, das wir so haben, aber trotzdem halt einer aus der zweiten Mannschaft da wieder mitmacht.
Das ja, also es wird ja auch teilweise ein bisschen überbewertet. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie aus der Kreisliga kommt und auf seine alten Tage noch im Profifußball entdeckt. Er hat ja auch schon mit Regensburg zweite Liga gespielt, lange in der dritten Liga gespielt. Aber klar, er ist jetzt nochmal irgendwie wahrscheinlich auch in einem sehr guten Fußballeralter mit 28 und bringt einfach gerade sehr, sehr viel mit, was uns weiterhilft. Also auch mega sympathisch, einfach wie er nach dem Spiel da vor der Kurve steht und irgendwie ja, einfach grinst, weil er unglaublich glücklich ist in seinen schwarzen Fußballschuhen, was ich einfach unglaublich feiere, dass es mal wieder jemand gibt, der schwarze Fußballschuhe hat bei uns in der Mannschaft. Also wir haben oft über Identifikation gesprochen, die mir gefehlt hat, die sehr vielen gefehlt hat, und bei mir bringt das unglaublich viel, wenn der Junge auf dem Platz steht.
Du, die Kurve lächst danach. Also du hast ja allein bei dem Ding gesehen, wie er danach gefeiert wurde nach diesem Spiel. Der spielt zwei Spiele für uns. Und er wird einfach gefeiert nach der Bude. Du merkst halt, wie einfach alle hungrig sind, einfach wieder irgendwen zu haben, weil du deine Hoffnung reinlegen kannst, auch wenn er bei Regensburg gespielt hat, auch wenn er bei 60 und Co. gespielt hat. Du sagst, der war ja quasi schon überall in Bayern unterwegs. Also es ist ja nicht unser Eigengewächs, aber es ist halt einfach viel sympathischer als andere Spieler, ohne da jetzt speziell auf irgendwen einzugehen. Deswegen freut mich das. Aber ich möchte auch noch einmal mahnen und warnen, wobei der Bene ist, glaube ich. Bene, möchtest du was sagen oder kratzt du dich am Kopf?
Nee, ich wollte schon was sagen. Und einfach noch kurz erwähnen, es ist einfach ja schon eine geniale Story, einfach, dass einer, der für die zweite Mannschaft geholt wurde, der dann nur überhaupt, glaube ich, in den Fokus der ersten Mannschaft geraten ist, weil der Interimstrainer Petzold in seinem einzigen Spiel eine sehr, sehr mutige Aufstellung damals gewählt hat und wahrscheinlich auch ein Zeichen setzen wollte. Und dann, wie er sagt, dann ist ein Verletzungsnotstand, beziehungsweise er gibt sich die Chance und dann macht das zweite Spiel und schießt da ein relativ wichtiges Tor zum 2:0. In einer Situation, wie wo der FCI ist, in einem absoluten Abstiegskampf. Das ist dann doch irgendwie einfach eine geniale Story, die das Herz eines Fußballromantikers auf jeden Fall höher schlagen lässt.
Ja, und er macht souverän das Tor. Und jetzt kann man nochmal schön überleiten dazu, was ich eigentlich noch sagen wollte, weil auch wenn alles wirklich schlimm war, Lescano vergibt halt einfach in diesem Spiel wieder 2,5 Chancen, die du in seiner Klasse nicht vergeben kannst. Einmal geht er allein auf den Torwart zu, lässt den Ball verspringen und der Mann hat sich schon in die Hose gemacht und dann kriegt er den Ball als Rückpass. Einmal kann er sich den Gegenspieler zweimal, dreimal zurechtlegen, hat wirklich die freie Schussbahn in das lange Eck zu legen und hat nicht die Nerven und nicht die Ruhe, den einfach zu machen und schießt am Ende den Torwart an. Also es ist, auch wenn ihr es nicht hören wollt, es ist wieder die alte Leier. Du siehst es so gut, diese Vorbereitung, die er macht, das 2-0, wie er den Ball zurücklegt, auch wenn es ein bisschen glücklich war, der braucht einen Sturmpartner. Das Ding gegen Fürth, als er den mit der Brust auflegt für Trash, wahnsinnig gut gemacht. Wenn da ein Stürmer steht, der macht die Bude. Du siehst in diesen Situationen einfach, dass der einen Sturmpartner braucht. Er ist momentan einfach nicht kaltschnäuzig genug, um die Tore zu machen, aber er reißt wirklich unglaublich gut Räume und er bereitet auch einfach vor. Er zieht nicht nur Gegenspieler, er bereitet auch unglaublich gut vor. Nur da ist niemand. Da ist einfach niemand, der die Tore macht.
Ja, also es geht mir auch so, dass du auf jeden Fall siehst, dass er unglaublich hohes Niveau spielen kann. Das sieht man nicht, wenn man nur die Leistungen oder was bei einem Stürmer eben halt irgendwie auf dem Papier steht, anschaut, aber auch wie er nicht nur die Vorlagen, die du gerade erwähnt hast, sondern auch einfach, ja, wie er die Abwehr müde läuft, teilweise einfach Bälle hält, dass es schon ein sehr, sehr hohes Zweitliganiveau, was er da spielt. Schade, dass irgendwie dann effektiv wenig rumkommt.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen auch einfach die Veranlagung von Lescano. Also wie gesagt, er ist dadurch stark, dass er sehr viel arbeitet, dass er Räume leisten kann. Und klar wäre es vielleicht ideal, wenn er in der einen oder anderen Situation noch einen zweiten Mittelstürmer, sage ich mal, neben sich haben würde. Aber dann musst du auch immer fragen, welchen Spieler würdest du dann raustun? Also welchen defensiven Spieler würdest du in Anführungszeichen dafür opfern? Und ergibt es in der aktuellen Situation Sinn? Oder ist dann nicht wieder sofort die defensive Stabilität zu sehr in Gefahr?
Für mich ist das total, also ich würde jetzt, dummerweise war jetzt dieses Ausspiel, weil andererseits würde ich halt immer noch sagen, nimm den Kittel runter, lass den Lescano Zehner spielen, oder wenn du nicht viel mit zwei Stürmern spielen willst, dann zieh den Lescano auf die Hängespitze. Irgendwas, dass er wirklich davon, also dass der Rest davon profitieren kann und er selber natürlich auch, dass er alle Arbeit macht.
Aber es geht ja nicht nur darum, dass du Lescano eventuell zurückziehst oder Lescano ein bisschen anders spielen lassen willst, sondern da musst du ja effektiv jemanden aus der Mannschaft nehmen für den zweiten Stürmer. So, Kittel hast du gesagt, das wäre eine Option, aber dann fehlt dir wahrscheinlich auch in einigen Situationen das kreative Moment, dass er ausstrahlen kann.
Aber ganz ehrlich, gegen Gegner wie, also wir reden jetzt gerade über Gegner wie Aue, Fürth und Magdeburg, und wenn du gegen Aue, Fürth und Magdeburg drei defensive Mittelfeldspieler plus eine Viererkette brauchst, so sei es. Ehrlich gesagt sehe ich halt momentan so, dass die drei defensiven Mittelfeldspieler deswegen spielen, weil wir keinen guten Achter haben. Also weil Kerschbaumer eben nicht das macht, was er machen sollte. Wenn Kerschbaumer ein Top-Niveau hätte, würde der bestimmt spielen. Also ich glaube nicht, dass wir zu Hause gegen Magdeburg spielen normalerweise mit sieben Defensiven, weil wir unbedingt mit sieben Defensiven spielen müssen.
Ja, aber also das, du kannst das noch so oft irgendwie ansprechen mit dem zweiten Stürmer. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Er hat sich jetzt auf das 4-3-3 festgelegt. Er hat sich auch auf diese 11 bis 12 Spieler irgendwie festgelegt. Ich meine, er hätte ja auch nach Fürth, gut, never change a winning team, aber das war, oder auch nach dem Magdeburg-Spiel, was ja dann verloren wurde, hat er ja auch nur verletzungsbedingt gewechselt. Also er hat sich einfach jetzt auf das System festgelegt, er hat sich auf die Mannschaft festgelegt, was sicherlich auch ein bisschen Vertrauen dann für die Jungs bringt. Der Kader ist ja reduziert worden, damit nicht so viele keine Spielzeit haben. Ja, das ist jetzt sein Ding. Ich bin weiterhin überrascht, dass es halt ein 4-3-3 geworden ist. Also mit diesen offensiven Spielern auf ein sehr flügellastiges System zu gehen, wo du aber halt ja, eigentlich ja gar keinen offensiven, kopfballstarken Spieler hast.
Fatigaya.
Der ja nicht spielt. Eben, also das ist halt für mich so ein bisschen merkwürdig, aber solange die Ergebnisse rumkommen, vertraue ich da.
Ich verstehe das ja, aber ich glaube, dass uns das halt irgendwie auf Dauer dann doch auf die Füße fallen könnte, wird, und ich meine, auch in der Hinrunde ja ist, dass wir keinen Stürmer haben, der die Buden macht. Auch jetzt, ich meine, jetzt hast du halt ein Tor von Kittel, du hast ein Tor von Kotzke und du hast ein Eigentor. Und in den zwei Spielen davor hast du kein Tor geschossen und einen Elfmeter. Und warum denn nicht zumindest mal einen Fatikaya mitnehmen, wenn du schon dem Kutschke so wenig vertraust, dass du ihn bei 3-0 einwechselst und dann vorher gegen Fürth einwechselst, um sie umtreten zu lassen? Also ich sehe einfach das Talent von Lescano momentan verschwendet, solange er die Dinger nicht macht. Er läuft ja sowieso in der zweiten Reihe rum, weil er sich die Bälle selber holt, weil er eh in der zweiten Reihe arbeitet. Aber das kann ja wohl nicht diese im Sinne des Erfinders sein.
Also ich sehe ja gern einige Punkte auch sehr, sehr kritisch. Also vor allem, wie du auch angesprochen hast, einfach die offensive Leistung, dass es oftmals sehr, sehr schwer fällt, sich Chancen herauszuspielen, insbesondere gegen defensiv starke Gegner. Aber ich finde die Entscheidung, die Keller jetzt in der aktuellen Situation getroffen hat, die pragmatische Herangehensweise auch die richtige. Denn man hat ja gesehen, dass es bringt auch nichts, wie wenn du in der Hinrunde ab und an im Spiel mal ein Tor schießt, aber dann immer hinten eins fängst und dann einen Punkt mitnimmst oder eben verlierst. Und man hat ja auch gesehen, dass das auch in den drei Spielen, die Keller gemacht hat, vor der Winterpause, dass es da einfach nicht diese defensive Stabilität gab. Und dann muss man eben eine Herangehensweise wählen. Und ich finde einfach diese Herangehensweise im Abstiegskampf der zweiten Liga eher die richtige, als dass ich sage, ich schaue da zu sehr auf die Offensive. Wenn sich die Mannschaft dann eingespielt hat und mal diese Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen und auch die Stabilität zurückgewonnen hat, dann kann man wiederum schauen, dass man nach vorne die Offensive weiterentwickelt, dass man die spielerischen Lösungen sucht. Aber ich glaube einfach, dass es in der aktuellen Situation die falsche Herangehensweise wäre.
Ja, das ist klar, aber die Sache ist, der FCI kommt aus der Situation, dass du eine Hinrunde hattest, ohne auch nur einen Stürmer, der nennenswert irgendetwas tut. Und dann gibst du in der Winterpause 3 Offensive ab und holst dir einen dazu. Und jetzt spielst du halt, ich meine, natürlich verstehe ich, dass es jetzt es läuft, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung in 3 Spielen, dass jemand jetzt keine großen Umstellungen macht. Aber ich finde allein das Signal falsch, Kutschke auf die Bank zu setzen und Kaya jedes Mal zu Hause zu lassen. Auch Kutschke vertraut ja, Keller vertraut ja auch Kutschke nicht, dass er irgendwas bringt. Er kommt in der 70. Minute und mal gucken, ob irgendwas passiert. Und Kaya hat ja zumindest bewiesen, dass er irgendwas kann. Und ich meine, natürlich muss ich Kaya nicht 90 Minuten spielen lassen. Ich meine, er ist 18, der kann nicht jedes Spiel voll auftrumpfen. Aber wie soll er sich denn entwickeln und wie soll er dann irgendwie uns mal weiterhelfen, auch zukünftig, warum kriegt er nicht die 20 Minuten, die Kutschke kriegt? Und in den 20 Minuten macht Kutschke halt auch nichts. Also das ist halt wirklich eigentlich das, was mich momentan am meisten irritiert in dieser Offensive, neben der Tatsache, dass wir jetzt so viel Offensive abgeben und nichts holen.
Ja, also ich sehe aktuell keine Situation, die rechtfertigt, Kutschke einzuwechseln. Also wenn du vorne bist, wie jetzt gegen Aue, dann ist es irgendwie ein Konterspieler, ist Kutschke nicht. Er kann die Bälle schlechter halten als Lescano. Insofern entweder Lescano drin lassen oder Kaya bringen. Und wenn du hinten bist, wie gegen Magdeburg, naja, wie oft haben wir jetzt Lescano und Kutschke zusammen gesehen und es funktioniert einfach nicht. Auch wenn das in der Theorie mir immer noch nicht einleuchtet, warum die zwei nicht harmonieren, weil sie eigentlich von den Stürmertypen, die sie sind, eigentlich harmonieren müssten. Wir haben es oft genug gesehen, dass es irgendwie nicht klappt. Und auch dann, naja, dann bring doch den Kaya, ja, wenn du zusätzlich noch einen Stürmer brauchst neben Lescano. Also,
ja, weil Kaya eben zumindest kopfballstark wäre. Wenn Kutschke ist, jeden Kopfball, den Kutschke offensiv hat, ist einfach nur eine Ballverlängerung. Und das macht er auch nicht irgendwie zufällig. Das ist ja so einstudiert. Du merkst ja, dass er oft einfach bei den, wenn er dann kommt, dann vor allem, wenn du mit 2 Stürmern spielst, ist Kutschke in der Regel dann irgendwie an der 16er Kante oder auf 20 Metern, kriegt den hohen Ball und verlängert ihn nach vorne in der Hoffnung, dass dann Lescano was draus macht. Aber das ist ja eigentlich genau falsch rum. Du willst ja, dass vorne der den Ball im Strafraum mit dem Kopf bekommt, der eigentlich kopfballstarke Spieler ist und eben nicht Lescano, der wirklich viel kann, aber bestimmt kein Kopfball durchschießen.
Ich meine, also ich glaube einfach, also der von den Trainingseindrücken etc., da kann ich nichts sagen. Und klar könnte man vielleicht fordern, dass man Kaya statt Kutschke bringt und oder dass der eine Spieler auf der Bank ist statt dem anderen. Aber ich glaube einfach, wie Martin vorher schon gesagt hat, er hat seine Formation gefunden und die wird auch vor allem darauf basieren, auf den Eindrücken im Trainingslager, aus den Eindrücken aus der Vorbereitung. Und dann ist es für mich auch sehr, sehr sinnvoll, dass eben sich eine Formation etablieren kann und diese dann den großen Teil spielt. Und ich glaube nicht, oder dass er den Spielern deshalb nicht vertraut, sondern aus den ersten 3 Spielen sieht man einfach, dass er auch sehr ungern wechselt und dass er will, dass die Mannschaft den Großteil des Spiels durchspielt. Und klar kommen dann ab der 70. Minute immer irgendwann mal Wechsel, weil eben zum Beispiel Trash vielleicht noch nicht auf dem absoluten 100% Niveau ist nach seiner Kreuzbandverletzung, weil eben Lescano in jedem Spiel einen sehr hohen Aufwand fährt und es dann sinnvoll ist, einen frischen Mann reinzubringen. Aber darum finde ich an der generellen Strategie jetzt nicht so viel auszusetzen, wo man jetzt Kutschke raustun kann und dafür Kaya bringen kann. Da muss ich ja auch einfach sagen, da habe ich Kaya bisher einfach viel zu wenig gesehen, außer in den kurzen Einsätzen in der zweiten Liga. Aber da kennt ihr Kaya aufgrund der Jugendmannschaft, aufgrund der zweiten Mannschaft deutlich besser, um das einschätzen zu können. Nur die generelle Herangehensweise finde ich richtig in der aktuellen Situation.
Ja, ich denke, das können wir einfach so stehen lassen. Also es wäre vollkommen in Ordnung, dass er jetzt das System so gefunden hat, wie er hat. Und wenn alles klappt, dann passt das auch. Und jetzt warten wir mal auf die größeren Kaliber, die kommen. Also jetzt kommen ja Bochum und St. Pauli. Also jetzt kommen die richtigen Gegner und nicht die 3, die vorher waren. Dann müssen wir mal zeigen, wie defensiv stabil wir wirklich sind und wie viel dann vorne rumkommt. Ja, dann würde ich damit beschließen für die 3 Profispiele. Ja? Dann haben wir eigentlich noch vielleicht ein bisschen auf die neuen Zugänge einzugehen. Einen, den wir noch nicht besprochen hatten überhaupt, auch im letzten Mal nicht, ist, ja, jetzt werden mich alle steinigen, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Cenk Sahin, hoffe ich. Gut, Entschuldigung an alle, die wissen, wie man es richtig ausspricht. Also Sahin ist von St. Pauli auf Leihbasis gekommen und ist, ja, offensiv Flügelspieler, rechter Flügel. Hat bisher nur 20 Minuten gespielt, also man kann eigentlich relativ wenig sagen. Ich fand, er kam und war, passt schon, aber das waren halt, das ist nichts, nicht lang genug auf dem Feld gewesen, um wirklich da was drüber sagen zu können.
Hat bei mir jetzt nicht so den sonderlich positiven Eindruck hinterlassen in den Minuten, die er gegen Magdeburg gespielt hat. Das ist natürlich auch eine undankbare Situation, der Gegner steht noch tiefer. Ich glaube, er kam sogar erst nach dem Rückstand. Nee, er war in der 81. irgendwie. Aber 70. Also, ja, ich war überrascht, dass Pledel jetzt erstmal irgendwie so eine Art Stammplatz zu haben scheint, weil er sich ja auch nicht so hervorgetan hatte. Und war deswegen schon auch erfreut zu sehen, oder mal Schein spielen zu sehen. Aber wusste dann auch recht schnell, warum Pledel irgendwie aktuell die Nase vorn zu haben scheint. Also, wird noch nicht so ganz schlau aus dem Transfer.
Wir haben ja so ein bisschen auf Twitter geschrieben, Ottavio, Bewertung Ottavio, weil ich finde halt, Ottavio macht das halt auf dem Flügel besser als Pledel, aber, also auf der linken Seite, deswegen, ich werde aus Pledel nicht wirklich schlau, also das ist für mich immer noch nicht wirklich gut, aber jetzt auch nicht schlecht und ich finde, das könnte man schon mal machen, also wenn man sich den Schein holt, dann kann man den gern mal statt Pledel da auflaufen lassen, weil ich denke halt, dass das mehr Wind da vorne reinbringen würde als Pledel. Ottavio auf der anderen Seite ist halt immer noch dasselbe.
Ja, wobei du sagen musst, ja, Ottavio ist ja Linksverteidiger und Pledel rechter Flügel. Also,
ja, okay, das ist.
Links ist ja Kittel, das Pendant zu Pledel quasi.
Kittel ist mich nicht. Ich komme immer nicht klar. Nee, das ist ja auf jeden Fall.
Im 4-3-3.
Ja. Im 4-3. Nee, auf Flügel. Wie gesagt, auf, ja. Ich finde, Pledel kann man gerne austauschen. Also auch da reden wir natürlich jetzt wieder drüber, okay, wir müssen jetzt keinen Tausch vornehmen, weil das einfach jetzt gerade mal funktioniert, wie es funktioniert. Aber langfristig würde ich sagen, das macht schon Sinn. Vor allem, wenn du den dir nur als Leihbasis holst, den auch einfach mal spielen zu lassen.
Ich glaube einfach, dass die Problematik bei Sahin auch ist, dass er kurz vor Ende der Transferperiode erst dazukam. Und dass natürlich auch es ein wenig Zeit benötigt, dass er in die Mannschaft findet. Ich weiß auch nicht, so wie ich es verstanden habe, war auch Sahin nicht der erste Plan auf dem Transfermarkt. Aber da könnt ihr vielleicht Näheres sagen. Es stand mal der Name Kayubi im Raum. Ich weiß nicht. Wisst ihr da Genaueres?
Ja, ich glaube Genaueres, also wirklich Genaues, weiß niemand. Irgendwie weiß jeder, auch wenn das nirgends jemals stand, irgendwie weiß jeder, dass er ein Gespräch war. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also ich habe auch gehört, dass das auch relativ nah schon davor war, abgeschlossen zu werden, kurz vor Ende der Transferperiode und dann doch nichts geworden ist. Was für mich natürlich schon auch erklären würde, warum wir keinen anderen Stürmer mehr geholt haben. Also zumindest mit irgendwem wird es wohl kurz vor der Transferperiode schiefgegangen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es geplant war, so wenig Stürmer zu holen, nach den ganzen Abgängen.
Also ich glaube, es war schon geplant, dass man ein bisschen reduziert, also dass man nicht so viele holt, wie man abgibt. Aber ja, also Kayubi kann ich gar nicht sagen, müssen wir vielleicht nächste Woche die Frage unserem Gast stellen. Aber ja, ich bin froh, dass Kayubi nicht gekommen ist, kann ich mal so auf menschlicher Ebene sagen. Aber
spielerisch wäre Kayubi auf jeden Fall eine deutliche Verstärkung gewesen. Man sieht ja auch, dass ja, dem Spiel des FC Augsburg sehr, sehr fehlt gerade im Moment. Aber mich hätte schon auch sehr gewundert, wenn er verpflichtet worden wäre nach diesen Disziplinlosigkeiten, die er sich im letzten halben Jahr geleistet hat. Weiß nicht, ob das richtige Zeichen gewesen wäre in der aktuellen Situation, wo du bist, dass eine Mannschaft zusammenwächst, die auch einen gewissen Willen und eine Mentalität entwickelt, um im Abstiegskampf zur zweiten Liga bestehen zu können. Und dann holt man Kayubi, der sich einfach solche Dinge leistet wie 20 Tage. Glaube ich, den Urlaub zu verlängern in Brasilien und selber von sich sagte, dass er unbedingt nach Brasilien zurück will. Aber spielerisch wär's genau ein Spielertyp gewesen, der in das System meiner Meinung nach reingepasst hätte.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Also ich würde ihn nie im Leben verpflichten, also selbst ohne die Vorgeschichte, die er bei uns hatte, ich würde ihn nicht verpflichten, wegen den Disziplinlosigkeiten, keine Chance. Und ich finde, es sollte kein Profiverein der Welt so einen Spieler verpflichten. Okay. Dann ist er natürlich zu Augsburg gegangen, warum ich ihn jetzt schon nicht verpflichten wollte. Persönlich ist es natürlich auch immer so eine Frage, also charakterlich schwierig, finde ich, von dem her. Auch ich bin froh, dass er nicht da ist. Neuverpflichtungen, die wirklich passiert sind. Hatten wir bisher im Einsatz Paulsen, Mavrei und Chauner. Habe ich irgendwie vergessen? Also außer Schein, der ja schon gerade besprochen war. Und ich würde das einfach mal so offen zur Diskussion stellen. Chauner, haben wir vorher drüber geredet, okay, man muss sich keinen Torwart holen, aber man kann schon Chauner holen, wenn man die Möglichkeit hat. Wie habt ihr das jetzt gesehen, was bisher passiert ist?
Ist für mich die Nummer 1 einfach gesetzt. Hat bisher sich nicht negativ hervorgetan und jetzt aber auch noch keinen Sieg im Endeffekt gerettet. Also ja, für mich eine Führungspersönlichkeit, ein guter Torwart, der uns weiterhilft. Insofern ja, berechtigt, dass er spielt.
Bin ich nicht komplett einer Meinung, muss ich sagen. Also Führungspersönlichkeit ja, Ausstrahlung wesentlich besser als die wir sonst so haben. Also allein das ist halt einfach physisch eine extreme Präsenz. Allerdings muss ich sagen, naja, Abschläge gegen Magdeburg unterirdisch, Bälle ins Aus, einen nach dem anderen. Das Tor von Magdeburg ist für mich auch immer noch ein Großteil einfach, also naja, da kann ich auch Buntic im Tor haben, wenn er da den Ball so übers Bein kriegt. Und ich bin bisher der Meinung, ja, ist immer noch okay, dass wir ihn da haben, aber besser gespielt als die anderen drei hat er bisher auch nicht. Also mehr gebracht als die anderen drei hat er nicht.
Es wird sicherlich noch Spiele geben, wo er mehr zu tun haben wird und wo er dann auch zeigen muss, dass er ein Upgrade ist.
Ja, also ich habe die Hoffnung drin, weil er einfach physisch ist und einfach auch ein anderes Charisma hat. Aber bisher noch nichts gezeigt. Mal schauen, was noch kommt.
Also ich finde es auch, dass es eine absolut sinnvolle und richtige Verpflichtung war. Ich kann euch nur zustimmen, dass er eine sehr, sehr gute Ausstrahlung hat. Und bis er sich aber noch nicht auszahlen konnte und natürlich auch beim Gegentor gegen Magdeburg sehr, sehr unglücklich ausgesehen hat. Aber wie ihr auch gesagt habt, es kommen ja auch noch ganz andere Offensiven in der Rückrunde der zweiten Liga und ich glaube, da wird es noch die ein oder andere Chance dazu geben.
Dann, ja, Mavrei, wie gesagt, im ersten Spiel gegen Fürth extrem gut. Also sofort die Leaderrolle hinten übernommen, meines Erachtens extrem ruhig, überlegt, gutes Stellungsspiel. Natürlich da, wie gesagt, auch wieder gegen Gegner, der offensiv nichts angeboten hat, aber hat einfach auch eine super Ausstrahlung gehabt. Danach fand ich beim Magdeburg-Spiel, da hat er geschwächelt und Aue war wieder gut, aber overall würde ich meinen, schon ein sehr guter Transfer für unsere Abwehrschwäche.
Haben wir ja darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall einen Innenverteidiger braucht, der ja diese Position als klassischer Innenverteidiger irgendwie spielen kann, die Erfahrung mitbringt, irgendwie ja die Zweikampfstärke mitbringt und all das. All das legt er an den Tag, also sowohl irgendwie in Laufduellen, irgendwie einfach über seine Routine, wie er das teilweise regelt, als auch ja, Spieleröffnung auch ganz okay, würde ich sagen. Also schon ein sehr guter Kopf in der Abwehr.
Also ja, doch da müssen wir mal schauen, was jetzt mit den guten Gegnern kommt, die offensiv wirklich das anbieten, aber bisher definitiv das, was gefehlt hat, hinten als Ausstrahlung und als Leader.
Ich finde es nach den Eindrücken bisher, nach den drei Spielen, sehr guten Transfer. Für mich stand ein Fragezeichen dahinter, weil er ja auch, so wie ich das verstanden habe, nach seiner Zeit beim HSV kurzzeitig auch vereinslos war und dann in die griechische Liga gegangen ist, wo er laut den Daten von Transfermarkt.de nicht unbedingt Stammspieler war. Er, ich glaube, 4 oder 5 Spiele gemacht hat, aber auch teilweise nicht im Kader war, beziehungsweise ohne Einsatz im Kader war. Und mit 32 muss man dann sich natürlich schon fragen, wie fit er noch ist, was er noch leisten kann, aber nach den ersten 3 Spielen finde ich das einen absolut sinnvollen Transfer und er tut der Mannschaft in der Situation oder der Defensive gut.
Dann haben wir den dritten, auch einen defensiven Paulsen. Ich war ja erstmal sehr begeistert, dass Tor kommt, aber ich muss sagen, bislang, ich bin so ein bisschen geerdet. Ich fand, das war bisher alles eher so mausgrau und jetzt nicht so gigantisch, was er da gezeigt hat.
Ja, irgendwie solider Spieler, den wir jetzt auch brauchen können nach der Nanu-Verletzung. Ja, aber also es ist jetzt weder irgendwie, dass du sagst, unglaublich zweikampfstark, unglaublich defensiv oder offensiv, Qualitäten, ein solider Zweitligaspieler, der offensiver ist, wie ich es ihm irgendwie zugetraut hätte. Mhm. Teilweise irgendwie gerade in Fürth irgendwie als Rechtsaußen teilweise in Erscheinung getreten. Ja, aber wie du vorher auch schon gesagt hast, ist jetzt noch nicht durch unglaublich krasse Flanken irgendwie in Erscheinung getreten. Hatte mal den einen oder anderen Abschluss, hat er angedeutet, warum er auch mal schon Tore geschossen hat. Ist kein schlechter Transfer, gerade weil er auch recht vielseitig zu sein scheint.
Also bisher finde ich Lückenbüßer, aber...
Also ich stimme euch dazu, nach der Verletzung von Anna Nu, dass da reagiert werden musste auf der Rechtsverteidigerposition. Mich konnte er aber auch noch nicht komplett überzeugen. Gerade mir sind da ein, zwei Situationen, vor allem aus dem Viertelspiel auch in Erinnerung, in der Offensive, wo ich seine Entscheidungsfindung relativ komisch fand, also beziehungsweise wo es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben gibt. Aber er scheint eine okay defensive Stabilität zu gewährleisten. Und das muss man jetzt erstmal abwarten. Also bei ihm sehe ich auch noch am meisten Potenzial nach oben von den Neuzugängen, jetzt mal abgesehen von Sahin, weil den kann man einfach nicht beurteilen nach 20 Minuten.
Okay, gut. Also wir sagen, Gesamtfazit zu den Neuzugängen nicht schlecht, aber halt auch noch nicht komplett himmelhoch jauchzend. Aber das war alles, hat Hand und Fuß, was gekommen ist. Die Frage ist halt teilweise, ist genug gekommen, aber das, was gekommen ist, macht zumindest Sinn, dass es da ist. Werden wir weiter beobachten. Vor allem eben jetzt gegen die guten Spieler. So, das war es, denke ich, zu den Profispielen direkt. Jetzt können wir mal gerne noch so ein paar Sachen drumherum besprechen. Also wir haben, ich habe auf meiner Karte noch so einen lustigen Marketing-Stunt stehen hier. Die ZAM-Rückrunde wurde ja ausgerufen. Wir haben uns ja überlegt schon, was wird wohl diesmal für eine tolle Idee kommen nach Punktejagd, Aufholjagd, Schlag-mich-tot-Jagd. Diesmal haben wir die Zahnbrückrunde und da gibt es natürlich nicht nur einen Hashtag und einen tollen Claim, sondern wir haben auch den Zahnbrückrunde-Punktepass, zu dem uns, glaube ich, Martin unglaublich gerne ein kleines Feedback geben würde. Er lacht mich zumindest tot. Also, möchtest du es erklären, für die, die es nicht wissen?
So war es nicht gemeint. Also
ich kann es auch erklären, also, ich weiß, wie es geht.
Dann erklär doch du.
Ja, super. Also wir haben natürlich die Möglichkeit... Auch da musste ich natürlich erstmal wieder vorwerfen, zusammenrücken, zusammenstehen, zusammen ist keine Einbahnstraße. Und ich finde, solche Aktionen sind immer so ein bisschen merkwürdig. Also natürlich verstehe ich das, natürlich, dass man die Leute ins Stadion holen will und animieren will, dass man da irgendwas tut. Aber das ist halt immer so, dieser Punktepass ist im Endeffekt, du hast ein tolles Stück Papier und darfst dir jetzt jedes Mal, wenn du bei deinem Heimspiel da warst, einen Stempel abholen. Dann kannst du jedes Mal noch ein schönes Foto machen in der Fotobox. Und kannst du wieder einen Stempel abholen. Und da wirst du jetzt natürlich dann irgendwie so belohnt dafür, dass du das machst, was ich eh von allen erwarte, die was von dem Verein halten. Und es ist, ja, boah, ich find's irgendwie eklig.
Also, es ist immer eine Frage, wer die Zielgruppe für sowas ist. Ich glaube nicht, dass wir das sind. Ist ja auch absolut legitim, dass es nicht für jeden irgendwie ausgerichtet ist. Punktepass klingt für mich immer schwierig oder riskant in dem Zusammenhang, weil das so ein bisschen so ein Rating verbunden ist, so wie wer ist der beste Fan. Gefährliche Sache, gerade wenn man sich dann den Punktepass näher anschaut und dann irgendwie sieht, okay, ja, zum Spiel gehen ist genauso hochgewichtet wie einmal in die Fotobox gehen. Auswärtsspiel darfst du einmal einen Stempel abholen und dann ist es aber auch erledigt, wenn du in Fürth warst. Ja, die Gewichtung tue ich mir ein bisschen schwer bei meiner Bewertung von Fan sein und zusammenrücken, weil es hat jetzt für mich relativ wenig irgendwie Effekt Richtung zusammenrücken, wenn ich in der Rückrunde 10-mal in der Fotobox war.
Das ist das, was ich meine. Also das ist dieser Einbahnstraßending, weil es hat halt nichts mit zusammenrücken irgendwie Mannschaft, Fans zu tun. Es ist, man versucht, dass irgendwie ums Verrecken mehr als 7000 Leute in diese Steine kommen, was ja auch alles legitim ist und alles schön und toll ist. Aber ob so eine blöde Fotobox, ob die das Mittel ist, irgendwie einen Schulterschluss zu schaffen, den man ja eigentlich irgendwie haben möchte, das lasse ich mal dahingestellt. Und dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, für Doppelpunkte sich einen Schal zu kaufen.
Nee, du kriegst einen Punkt, wenn du den Schal gekauft hast.
Ja, für zwei Punkte. Du kriegst zwei Punkte. Genau, genau. Du kriegst zwei Punkte, wenn du den Schal gekauft hast. Und ich denke mir das immer so, ja, ich verstehe das ja und das ist alles Business. Aber muss der Schal hässlich sein für 15 Euro? Muss ich? Das ist ja wieder dasselbe wie in den letzten Jahren. Ich meine, ich spiele eine grottenschlechte Scheißsaison, ja? Und dann schreibe ich den Leuten noch vor, ja, ihr kommt ja schön in diesen Stadion und macht schönen Schulterschluss, kauft dann hier auch noch einen Hashtag Charles Hamburg-Runde, den es nur gibt, weil die Mannschaft so schlecht war und ihr euch den Scheiß angeguckt habt. Für 15 Euro. Ich meine, wenn es das Ding geschenkt gibt, dann denke ich mir, boah, danke. Aber für 15 Euro und sich dann halt auch noch zu erdreisten, dass es dann zwei Stempel in deinem blöden Punktepass dafür gibt, dass du so einen Schal hast, um am Ende dann irgendwie als Belohnung für dieses Ding 50% Rabatt im Fanshop zu bekommen oder irgendeinen Merchandising-Artikel und der Hauptpreis ist dann irgendwie ein Grillabend mit dem mit der Mannschaft. Das ist der einzige Punkt an diesem Ding, der irgendwie in Richtung Mannschaft und Fans zusammengeht. Und selbst das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also ich finde, das ist schon wieder ein Marketing-Stunt, der mir so ein bisschen am Fußballleben vorbeigeht.
Ja, also wir haben schon geredet. Also irgendwie, du brauchst irgendwie einen Slogan heutzutage scheinbar. Du brauchst irgendwie die Möglichkeit, Leute zu animieren. Ich verstehe den Gedanken auch dahinter, zu sagen, du wirst belohnt für deine Treue, indem du deinen Verein unterstützt und so weiter. Der Fokus ist mir halt einfach irgendwie ein bisschen zu falsch gewählt. Ich finde das Signal ein bisschen schwierig, was damit rüberkommt. Und das ist halt sehr, sehr offensichtlich einfach eine Marketingaktion. Nicht, dass man das jetzt irgendwie... Ja, besonders positiv oder besonders negativ sehen muss, aber es ist einfach nicht das, was mich irgendwie, ja, was ich brauche. Und ja.
Ja, also diesen Pass hin oder her, aber für mich ist es halt dieser Schal. Und dieser Schal war es in der letzten, dass man halt immer aus der Tatsache, dass man so schlecht ist, den Spruch macht, den Spruch auf den Schal druckt und dann für 15 Euro verkauft. Das finde ich so absurd irgendwie. Ich meine, natürlich können wir nicht draufschreiben, wie toll wir sind, weil wir sind ja nicht toll. Aber muss man da draufschreiben, wie schlecht wir sind und dann auch noch so hässlich. Ich meine, dieser Hashtag sieht aus, als hätte irgendwer in 5 Minuten einfach mit einem schlechten Bildbearbeitungsprogramm einen Hashtag auf den Schal gemacht. Und dann zwei Logos an die Enden. Bin schon froh, wenn die CI-konform sind. Und dann hast du einen Schal, den kaufst du für 15 Euro. Ihr wollt nicht wissen, was diese Dinger im Einkauf kosten. Also, sorry. Genug gehatet. Zahnrückrunde, klasse.
Bitte. So, Zahnrückrunde. Ich will euch da nicht widersprechen, beziehungsweise ich habe das auch bisher überhaupt nicht mitbekommen, aber ich kann nur sagen, dass sich das natürlich irgendwie einfügt, so wie es ihr beschreibt, in so ein bisschen eine Reihe an unglücklichen Marketingaktionen. Also ich habe ja mit euch zusammen das letzte Heimspiel vor der Winterpause gesehen und da gab es doch auch, glaube ich, so eine Aktion, dass wenn es geschneit hätte, dann hätte es irgendeine Mütze kostenlos gegeben, wo ich mich auch frage, ja, entweder lasse ich es gleich sein oder ich gebe die Mütze auch so aus, weil kalt genug war es ja.
Aber die Mütze gab es doch, oder?
Ja, aber gab's die konntest du doch kaufen, aber gab es die dann wirklich umsonst irgendwie? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß nicht, ich war ab 7 im Stadion, weil ich Choreo vorbereiten musste, ich habe nicht mitbekommen, wer da auf der Piazza irgendwelche Mützen verschenkt hat.
Also vorher hieß es irgendwie, das ist das Witzige, ich finde das auch cool, dass es irgendwie am Anspiel, ich habe ganz vergessen, weil es hieß ja wirklich, das waren ja irgendwie so Audi-Mützen, glaube ich, und dann hieß es, ja, wenn es schneit, gibt es die umsonst, aber ansonsten kannst du für 10er kaufen. Und dann hieß es aber auch noch so ganz blöd runter in dem Satz, ja, der Schanzer Wetterbericht sagt, es ist schneit. Du schaust in den Wetterbericht rein, ich glaube, es war noch nie so unwahrscheinlich in diesem Winter,
dass das irgendwie schneit. So eine Kunstschneeaktion oder so, vielleicht kann uns das irgendein Hörer, der da irgendwie zufällig in das reingestolpert ist, noch berichten, nachdem wir da alle verplant waren.
Hat irgendwer diese Mütze gekauft oder umsonst bekommen? Bitte in die Kommentare, danke.
Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass es die Mütze dann umsonst gab. Ich fand einfach nur, ich habe mir die Frage gestellt, ja, entweder mache ich doch gleich was und sage, okay, es wird kalt genug, hier und... Als Wiedergutmachung oder als kleine Art Entschädigung oder als Dankeschön, hier eine Mütze umsonst oder ich lasse es ihr gleich bleiben. So eine Entweder-Oder und vielleicht und dann doch und dann nicht. Das fand ich irgendwie komisch.
Ich finde, das erinnert immer an diese Halbzeitspiele, bei denen du was ganz Tolles gewinnen kannst, aber du musst irgendwie von der Mittellinie eine Torwand treffen oder so. Ja, 2 Millionen Euro, wenn du mit einem Schuss aus 500 Metern das Tor triffst. Also, ja, ich find's, ja, mein Gott. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, ich habe es belächelt und dann nicht mehr weiterverfolgt. Aber hast schon recht, es gibt schon mehrere Aktionen bei uns, die man, wenn man sie näher betrachtet, vielleicht mal nicht hinterfragt. Na gut, so genug Hate, genug Bashing, immer wieder andere Dinge, die ihr schön findet. Also, wo sind wir denn? Haben wir noch was? Ja, E-Sports. E-Sports und Futsal. Wir haben eine Umfrage gemacht, zum einen auf Twitter und zum anderen auch im Schanzer Forum. Hier nochmal alle im Schanzer Forum registrieren, bitte. Und haben mal gefragt, wie interessiert euch eigentlich so Futsal, wie interessiert euch E-Sports, findet ihr das irgendwie generell geil oder findet ihr es ziemlich kacke? Und die Ergebnisse sind, ich würde mal sagen, ausgeglichen. Also overall sind wir bei ungefähr 16%, die sagen, sie finden Futsal interessant, aber E-Sports nicht. 21% sagen, sie finden E-Sports toll, aber Futsal, who cares? Dann 29% finden sogar beides super und 34% finden beides einfach nur kacke. Martin hat mir schon verraten, dass er so ein bisschen Richtung Futsal diese Umfrage verzerrt hat und dafür sind die Ergebnisse für Futsal wirklich extrem schlecht. Von dem her, ja, entscheidend interessiert es 2/3 dann doch irgendwie auch mal was, was nicht Profifußball ist. Also ich muss sagen, wir sind halt jetzt nicht so unglaublich tief drin in beiden Themen, aber wir haben natürlich ein paar Infos für euch, für diejenigen, die genauso wenig wie wir wissen, wie man an gute Infos zu E-Sports etc. kommt. Also einfach nur mal als Update. Also wir sind gerade bei E-Sports so ungefähr in der Mitte der Saison. Also ich glaube, es sind ja 21 Spieltage, 9 sind vorbei. Und momentan sieht es ja besser aus als bei der Profimannschaft. Also sie sind zumindest über dem Strich. Aber sie sind halt wirklich über dem Strich.
Ich glaub, wobei man dazu sagen muss, dass wir noch nicht ganz sicher sind, warum es einen Strich gibt, weil alle Mannschaften in einer Liga aktuell spielen. Also da 6 Abstiegsplätze einzuführen, war eine interessante Idee. Bin gespannt, was mit denen passiert, die dann unterm Strich stehen.
Also vergebt uns alle. Wir sind leider naiv und wissen nichts, aber die Informationsdichte zu diesem Sport ist auch so schlecht. Also vom Verein selber kommt relativ wenig und auf den Seiten erfährt man auch nicht alles. Also wir können euch sagen, wir sind 15. Es läuft mal mehr, mal weniger gut. Also die es so ein bisschen auf Twitter verfolgt haben. Also Hasu, ich habe das auch inzwischen, wo ich mal gerügt, so halb, dass es wohl nicht Hasu heißt. Ist aber zumindest außerhalb der Virtual Bundesliga sehr erfolgreich. Hat in Bukarest gerade ein Turnier gewonnen. Auf der PS4 ist, glaube ich, jetzt 5. in der Weltrangliste 5 bester PlayStation-Spieler FIFA. Also da ist wohl sehr viel Potenzial eigentlich noch da, auch generell für diese.
Ja, da möchte ich auch noch ergänzen, wenn man gesehen hat, wie viele, weil gerade dieses Turnier in Bukarest irgendwie da auf Twitch irgendwie im Stream waren und dann eben ja, dauerhaft während des Spiels irgendwie das FC Ingolstadt-Logo gesehen haben, dann merkt man natürlich schon, was hinter dem Gedanken irgendwie steckt, eine E-Sports-Mannschaft aufzumachen, weil allein da ja, werden viele erstmal irgendwie nochmal geschaut haben, wo Ingolstadt denn eigentlich liegt und warum denn gerade der Spieler jetzt irgendwie hier so erfolgreich ist.
Wenn wir jetzt eine riesen Fanbase in Bukarest haben, wissen wir auch, wo das liegt. Nee. Also ich finde es schön, dass du es angeschaut hast auf Twitch.
Ich war ein bisschen zu spät dran, ich habe dann nur die Nachberichterstattung gesehen, hat mich dann auch ein bisschen verwirrt alles. Aber ich war dann von den Zahlen der Zuschauer, die sich selbst noch irgendwie Nachberichterstattung irgendwie recht spät abends noch angeschaut haben, schon beeindruckt. Also mehr Leute, die als unseren Podcast verfolgen, vermutlich sogar.
In etwa. Gleich viel, denke ich. Es war auch gut. Nee, also Respekt da auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir haben anscheinend doch eigentlich viel Potenzial in der Mannschaft. Dafür ist noch nicht so viel abgerufen, also es sind 15. von 22. Momentan punktgleich mit Leverkusen. Wir wissen noch nicht genau, warum wir punktgleich mit schlechterem Torverhältnis vor Leverkusen stehen, aber wir vermuten mal daran, dass es daran liegt, dass wir einfach mehr gewinnen. Wir seht also, wenn ihr Ahnung habt davon, schreibt das doch einfach mal. Wir sind für jeden Input offen. Und dann vielleicht als Info, es gibt morgen, also am Mittwoch, wahrscheinlich an dem Tag, an dem ihr das hört, ist es schon auch wieder kalter Kaffee, ist ein Doppelspieltag gegen Schalke und Fürth, also 10.11. Spieltag ist am Mittwoch. aber wahrscheinlich laden wir eh erst am Mittwoch hoch. Also, hilft euch leider nichts. Der Bene ist unglaublich müde. Bene, Entschuldigung, also wir wollten eigentlich wie heute mal wieder einen kürzeren Podcast machen, aber es hat einfach nicht funktioniert.
Nee Quatsch, ich bin überhaupt nicht müde. Ich kenne mich nur im Schanzer E-Sport noch weniger aus als ihr.
Wie noch weniger? Was soll das denn heißen? Jetzt kommen wir was anderes, da kennen wir uns natürlich viel besser aus. Futsal, Martin. Super, oder? Futsal. Es interessiert leider nicht so viele wie dich. Also es sind leider nicht so viele gewesen, die jetzt Futsal total geil finden. Aber es ist auch nicht so viel passiert. Also seit wir das letzte Mal geredet haben, also wir haben ja das letzte Mal, als wir über Futsal geredet haben, war da kurz davor das Spiel gegen Grün-Weiß auswärts. Und danach war, naja, ein Spiel, das eigentlich gegen 60 hätte sein sollen. Das ist dann abgesagt worden, weil 60 zurückgezogen hat. Dann hat man einen Tag spielfrei. Und dann das nächste Spiel war gegen, ich habe keine Ahnung wer, aber derjenige ist auf jeden Fall nicht angetreten.
War das Arcadia Messestadt
oder irgendwas? Arcadia Messestadt. Also die sind auch irgendwie letzter mit 0 zu 80 Toren oder so. Also das ist nicht mal übertrieben. Ich glaube 0 zu 70 oder so, 5 zu 70. Und die sind halt wohl nicht angetreten. Also wir sind uns jetzt auch noch nicht ganz sicher, ob die dann auch zurückgezogen haben. Auf jeden Fall war nur ein Spiel. Das war dann gegen den zweiten DSV 54 DJK München. Wurde dann auch 3-2 gewonnen. Und es sieht einfach danach aus, als würde das der FC Ingolstadt doch relativ entspannt zu Ende spielen. Also wir sind jetzt erster Punkt gleich mit dem zweiten, haben aber 3 Spiele weniger als der zweite. Also da sollte relativ wenig anbrennen. Für die, die immer noch nicht da waren und das eigentlich mal anschauen wollten, nach dem Bochum-Spiel zu Hause am Samstag gibt es für euch die Möglichkeit, in der Bezirkssportanlage Nordost das Derby-Rückspiel anzuschauen gegen Grün-Weiß Ingolstadt. Also wer Bock hat, wer ein bisschen Stress miterleben möchte, super, oder?
Ich habe gehört, das ist ein Risikospiel dieses Mal.
Es gibt bestimmt keinen Alkohol. Nach dem Platzverweis im Hinspiel und den leichten Ausschreitungen. Aber schaut es euch an. Also vor allem, nachdem Hinterseher uns 3 Buden gegeben hat, ist das bestimmt was zum Abreagieren.
Habt ihr schon gewisse taktische Grundprinzipien erkennen können beim Futsal?
Nee, wir waren nur einmal da. Unser Grundprinzip war quasi nicht so viel hohe Bälle, weil der Ball hat ja relativ wenig Luft.
Und auch ein weiteres taktisches Mittel, das uns aufgefallen ist, macht Sinn, wenn man Auswechselspieler hat.
Ach so, in der Halle.
Ja, weil 40 Minuten Dauer, also dauerhaft durchzuspielen, hat bei Grün-Weiß ein bisschen Probleme verursacht.
Wir hatten nicht mehr so viel Bock am Ende.
Ja, aber wie also ein normales Fußballspiel dauert doch 90 Minuten, dann sollten doch 40 Minuten easy gehen, oder?
Wirklich, würde ich auch sagen, ja. Finde ich auch. Spaß beiseite. Nee, ich glaube, jeder, der schon mal Hallenfußball gespielt hat, weiß das. Nee, super. Wen hast du? Vielleicht willst du für Grün-Weiß mal auflaufen. Ich glaube, die haben auch so ein paar Spieler zu wenig. Wir könnten da Connections herstellen.
Ja, du weißt ja, aber ich wohne aktuell in Berlin.
Aber du hast einen blau-weißen Ingolstadt-Pulli an.
Nee, blau-weißen WFI-Ingolstadt-Pulli von meiner ehemaligen Uni.
Der feine Herr. Schön. Also ich möchte auch nochmal an der Stelle anmerken, dass blau-weiße Pullover schwierig sind im FC Ingolstadt-Podcast. Ja, ich habe einen grün-weißen Pullover.
Ja, aber der Pullover hat einen Bezug zu Ingolstadt. Extra deswegen habe ich ihn natürlich angezogen.
Hervorragend. So, Martin hat grau und grau an. So, jetzt wirst du auch, wie wir aussehen.
Klasse. Ich habe nämlich noch keinen Zammel. Oder was das ist.
15 Euro. Für den Preis kannst du von Berlin herfahren. Gut. Was haben wir noch? Jugend, Martin, freust du dich, Jungschanzer, klasse. Bisher hat leider nur die A-Jugend gespielt, weil irgendwie alle anderen sich noch in ihrer wohlverdienten Winterpause befinden. Aber wir hatten schon 2 Spiele. Gegen den FC Bayern München und gegen Hoffenheim. Ich weiß das, Martin, ciao. Ist das nicht super?
Weißt du das, weil du dort warst?
Ich weiß das, weil ich von diversen Quellen informiert wurde. Bei einem Spiel, da hätte ich fast geschafft, anwesend zu sein. Leider habe ich noch geschlafen. Könnte eventuell verbreitet worden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem.
Wann ist es denn losgegangen?
Bene. Früh am Morgen, das muss reichen. Es war Wochenende.
Es war noch dunkel quasi.
Es war quasi noch dunkel. Es war kalt draußen. Von meinem Haus bis zum Stadion sind es 10 Minuten mit dem Fahrrad. Ja, das ist weit. Nee, Martin, was möchtest du uns auf den Weg geben? Wie waren deine Eindrücke zu...
Ja, richtig positiv. Also 2 Spiele gegen sehr gute Nachwuchsleistungszentren, würde ich sagen, mit Bayern und Hoffenheim. Ein Unentschieden, ein Sieg, ein 1-1 gegen die Bayern, das aber auch nur in der 96. Minute noch sehr glücklich für die Bayern zum Ausgleich gereicht hat. Und ein 3-0 gegen Hoffenheim, auch in der Höhe absolut verdient, absolut souverän, mit einem richtig starken Auftritt. Aktuell, glaube ich, Platz 6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schon 10 Punkte Vorsprung jetzt auf einen Abstiegsplatz. Also ja, diese Mannschaft darf einfach nicht absteigen, weil die auch unglaublich guten Fußball spielt. Jetzt auch nach der Winterpause sehr, sehr klar in ihrem Spielsystem. Unglaublich hohes, aggressives Pressing, das Bayern und Hoffenheim vor extreme Probleme gestellt hat. Und
welchen Anteil hat Petzold an dem Erfolg? So,
also meines Erachtens
fachliche Frage gestellt.
Ungelogen tatsächlich einen unglaublich hohen. Also ich glaube, dass die Spieler, die in dieser Mannschaft spielen, jetzt nicht das absolute Nonplusultra in der Junioren-Bundesliga sind. Man kann auch eigentlich in der Mannschaft keine Einzelspieler hervorheben, sondern das funktioniert im Kollektiv unglaublich gut. Das ist taktisch ein unglaublich hohes Level, das höchste, das wir in dem Verein haben. Und ja, also Petzold für mich ein sehr, 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 sehr guter Jugendtrainer auf jeden Fall.
Was die Anschlussfrage bringt, du sagst Jugendtrainer, ist es für dich theoretisch für den Profifußball ummünzbar oder ist das wirklich so ein Typ, der Jugendspieler aufbaut, aber im Profifußball keinen Platz hätte?
Ja, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, als das Petzold die Interimslösung war. Er ist in seiner damaligen Station in, ich glaube, Bamberg gescheitert. Da hast du aber natürlich auch irgendwie Regionalliga-Profis, die nicht die taktische Ausbildung oder das Niveau haben, das potenzielle A-Junioren-Bundesligaspieler haben. Also vielleicht kein absolut guter Regionalliga-Coach, aber vielleicht einfach auf einem höheren Niveau, wo die Spieler taktische Vorgaben sehr, sehr gut umsetzen können. Denkbar. Also warum nicht?
Ist er aber vielleicht nicht einfach, also ja, aber ist er nicht vielleicht dann zu eigenwillig für Profis? Also vor allem, wenn du sagst, ich würde jetzt theoretisch sagen, ich spiele mit einem Kittel, mit einem Lescano oder vielleicht sogar mit so einem Typen wie Kajubi, jetzt mal unabhängig davon, dass er ja nicht in unserer Mannschaft ist, aber solche Spielertypen, ich kann mir das schwer vorstellen, dass der mit den
klarkommt. Ja, also das, was ich jetzt gesagt habe, war natürlich rein auf fachliche Qualitäten bezogen. Mhm. Menschlich haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Cooler Typ von außen, aber ob ich ja, unter ihm spielen möchte, sei mal dahingestellt. Also ist jeder herzlich eingeladen, sich da mal ein A-Jugendspiel anzuschauen. Das ist schon, da kann das Spiel noch so langweilig sein. 90 Minuten lang dem Trainer zuzuschauen, ist Entertainment pur.
Weißt du ad hoc, wann das nächste Spiel ist? Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, wann hier die nächsten E-Sport-Spiele sind, wann die nächsten Futsal-Spiele sind, aber... Ja,
jetzt erwischt du mich natürlich auf einem völlig falschen Fuß.
Ach, guck, ja, vielleicht liefern
wir noch. Ich glaube, es ist noch irgendwie gegen Kaiserslautern oder so.
Ja, schaffen wir noch. Naja, ja, schön. Also, ist ja cool zu hören, dass es da halt einfach immer weiterhin funktioniert und es ist ja eigentlich das Kapital überhaupt. Wir haben ja darüber geredet, alle drei, also die höchsten drei Jugendmannschaften.
Das nächste Spiel ist in Frankfurt. Mann, dass ihr das nicht wisst.
Wann?
Am 17.02. um 11 Uhr.
Guck, sehr gut, Bene.
Am Sonntag.
Alle nach Frankfurt. Ja, nee, mal schauen. Wir haben darüber geredet, das ist ein sehr hohes Kapital, dass die drei hohen Jugendmannschaften halt einfach in der höchsten Spielklasse spielen und das können uns nur glücklich schätzen, dass es da jetzt halt auch so gut aussieht. Gut, das wäre, glaube ich, alles, was wir so sportlich haben. Wir haben diesmal ein paar Fragen gestellt. Also haben wir euch gebeten, uns so ein bisschen Input zu geben, Fragen zu stellen, die wir vielleicht die euch interessieren, die wir behandeln sollten, weil wir mal ursprünglich dachten, ach Gott, wir haben so wenig Themen für den nächsten Podcast, der wird bestimmt viel zu kurz. Wenn ich jetzt gerade auf die Uhr schaue, denke ich mir, ja, das war eine Fehleinschätzung.
Wurde ein Podcast bei uns jemals schon zu kurz?
Wir dachten uns definitiv öfter schon, ach, wir haben nicht so viel zu sagen, aber es ist leider... Gott ist so, dass es relativ lang geht meistens. Auch heute geht es wieder ein bisschen länger. Aber wir wollen euch natürlich diese Fragen trotzdem noch hier zu Gemüte führen. Also wir haben auf Twitter gefragt, wir haben im Schanzer Forum gefragt, ob ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, ob ihr irgendwelche speziellen Fragen habt. Und die erste Frage, die ich jetzt hier habe von Christian Hohenstein, ich hoffe, das ist okay für dich, dass wir dich einfach immer so nennen, aber ist ja auch dein Klarname quasi in Twitter, von dem ist es ja wahrscheinlich fein. Die haben wir eigentlich schon so beantwortet. Also die Frage war, ist Mara die mentale Stabilität und das taktische Köpfchen, das hinten gefehlt hat. Und ich würde sagen, wir haben vorher eigentlich schon relativ viel drüber geredet, dass es ja wirklich das ist. Also die Eindrücke bisher zeigen, das ist was, was bisher gefehlt hat. Man hat das auch gesagt, also auch der Spielaufbau ist ruhig und überlegt. Das ist das, was ich am Anfang ja von Galbao irgendwie erhofft hatte. Und das sieht bisher einfach ziemlich gut aus und macht total Sinn. Also weiß nicht, ob ihr da noch irgendwie was zu ergänzen möchtet, aber eigentlich denke ich, dass wir das so schon beantwortet hatten oder beziehungsweise thematisiert hatten.
Ja, also ich finde die Frage ziemlich gut, aber ich kann sie auch kurz und knapp mit einfach Ja beantworten. Auf jeden Fall.
Ja, was haben wir denn noch für Fragen hier, Schöne? Also, wir haben im Schanzer Forum schon jetzt mehrfach die Frage quasi bekommen, irgendwie so ein bisschen nach Choreos. Also ihr, euch interessiert ja auch so ein bisschen die Sicht der Fanszene etc. Und wir können eigentlich schon, also ich würde sagen, wir haben ein paar Insights dann so schon in die Fanszene. Und eine Frage, die sich da gestellt hat, ist, wie entstehen eigentlich Choreos? Also ja, wie werden sie finanziert, wie werden sie organisiert? Und ich denke, Martin, du kannst da am besten einfach ein paar Sätze zu sagen, um dem gemeinen Stadiongänger einfach mal zu erklären, wie kommt es eigentlich dazu, dass da jetzt eine unglaublich aufwendige Choreo immer wieder im Stadion zu sehen ist?
Ja, es ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass ich da gerade bei den Choreos von der BRC relativ federführend auch immer dabei bin. Will mich da auch oder uns auch gar nicht besonders irgendwie in tolles oder in Vordergrund drängen, aber ich glaube, wenn man mal an der Choreo mitgearbeitet hat oder so, dann hat man auf jeden Fall einen anderen Blick drauf als jetzt der gemeine Stadiongänger, der irgendwie das dann irgendwie 2 Minuten zum Einlauf sieht und dann irgendwie ja, noch ein schönes Foto davon macht, vielleicht auf Facebook irgendwie mal gefällt mir drückt und das Thema dann aber recht schnell wieder vergisst. Ich glaube, dass man sehr, sehr viele Fähigkeiten oder Qualitäten irgendwie damit reinzählen muss, um eine Choreo zu organisieren. Du brauchst auf jeden Fall irgendwie jemand, der erstmal irgendwie ja, Interesse daran hat, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie eine Idee zu entwickeln und das dann auch zu treiben, das Thema. Klar, zählt auf jeden Fall mal irgendwie Kreativität rein, sowas sich auszudenken, in welche Richtung es eigentlich gehen soll und dann ja, das auch irgendwie mal zu Papier oder im Idealfall irgendwie technisch am Computer irgendwie mal zu skizzieren, was es denn eigentlich sein soll und ja, damit auch irgendwie mal zu rauszufinden, wie ja, was brauchst du eigentlich für ein Material, was nimmst du da, ist das irgendwie eine Sache, die du malen willst auf Stoff oder arbeitest du mit Folie oder das sind die zwei Hauptmittel, würde ich mal sagen. Kannst da, ich glaube schon unterscheiden irgendwie, dass Sachen, die du malst, nochmal deutlich aufwendiger sind, als jetzt nur Folie zusammenzukleben. Das ist meistens irgendwie weniger detailliert. So zumindest jetzt irgendwie bei uns. Da geht es natürlich daran, irgendwie erstmal abzuschätzen, wie viel Material brauchst du. Wo kriegst du es her? Gibt es diverse Online-Shops, die das anbieten. Wen da auch mal die Kosten interessieren, empfehle ich mal irgendwie auf die Seite supportersart.de zu schauen. Da kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, was da auch die Kostentreiber sind. Wir hatten jetzt letztens mal diese Ponchos. Das war durchaus ein hoher Betrag, der deutlich über 1.500 Euro gegangen ist, jetzt nur für diese Ponchos. Dementsprechend natürlich auch, muss man schon im Nachhinein auch sagen, relativ schade, dass den dann gerade auf der Gegengerade, da waren glaube ich deutlich über 3.000 Ponchos verteilt, war das Bild dann nicht so ansprechend. Also ob man da den finanziellen Aufwand nochmal machen würde, lasse ich mal dahingestellt. Und dann, klar, dann geht es halt irgendwie auch an die Umsetzung, also vorab das irgendwie vorzubereiten, solche Elemente in so großer Größe erstmal in einem Raum zu erstellen, das ist nicht so leicht. Stellt man sich, glaube ich, auch leichter vor. Muss da schon die Größen richtig einschätzen können, mit Beamer richtig arbeiten können, die Vorlagen entsprechend vorbereitet haben. Und ja, dann eben die Manpower auch dazu haben, das umzusetzen.
Du sagst es ja schon, also bringst es ja schon ganz gut rüber, was da eigentlich alles dahinter steckt an verschiedenen Facetten, also was Material angeht, was irgendwie die Kreation von den Dingen eigentlich angeht. Und ihr habt ja jetzt relativ viel Erfahrung, weil es ja auch ein offenes Geheimnis, jetzt hier 10-jähriges Jubiläum jetzt hattet. Und ihr habt da jetzt quasi auch 10 Jahre einfach Erfahrung da drin. Und das ist, man sieht ja auch, dass das einfach Jahr für Jahr einfach professioneller und imposanter geworden ist. Was, denke ich, auch für denjenigen, der sich halt auch schlecht vorstellen kann, wie das jetzt wirklich das selber zu tun ist. Aber interessant wäre, ist zum einen wahrscheinlich die Frage, wie lang, also wie viel Mann, Personen, Tage, Personen, Stunden, würdest du sagen, stecken ungefähr in so einer Choreo wie jetzt, also bei einer durchschnittlichen Sagen, eine durchschnittliche Choreo, die jetzt nur über die Süd geht quasi. Kannst du das ungefähr abschätzen, mit wie vielen Leuten ihr da wie lange arbeitet dran?
Also ja, ist ja auch relativ klar, dass wir nicht eine allzu große Gruppe sind, also irgendwie um die 10 Leute, die da mithelfen. Ja, also mit so Foliensachen geht es meistens schneller, ich sag mal irgendwie 3-4 Wochenendtage, die da irgendwie drauf gehen. Aber gerade so kurios, wie wir es auch schon hatten mit Reinheitsgebot, das war, glaube ich, die detaillierteste Malarbeit, die wir hier hatten, und diese Abschlusschoreo zur Bundesliga mit dem Panther, die gemalt wurde, das ist nochmal deutlich, deutlich aufwendiger, das vorzumalen und dann auszumalen.
Wie, was wahrscheinlich auch einige sich irgendwie nicht unbedingt vorstellen können, wie entscheidet ihr, zu welchem Spiel oder zu welchem Moment jetzt dann eine Choreo geben wird? Also ist das irgendwie auch saisonleistungsabhängig oder geht es dann primär um Derbys oder um irgendwelche Meilensteine, die ja passieren? Du sagst gerade, Reinheitsgebot war 500 Jahre Reinheitsgebot, Feier, Abschied aus der Bundesliga, das sind so klare Dinge. Aber ich denke, dass für viele einfach auch manchmal überraschend ist, dass, warum ist jetzt eine Choreo und warum ist dann vielleicht mal anders mal keine? Gibt es da irgendwie so einen Leitfaden?
Ja klar, im Normalfall natürlich schon, willst du den besonderen Spielen auch einen besonderen Rahmen irgendwie geben und da die Mannschaft nochmal extrem pushen. Ja, also ich bin auch mit der Frequenz, die Choreos in Ingolstadt haben, nicht so sonderlich zufrieden. Ich würde schon sagen, dass da mehr gehen würde. Muss ja auch nicht immer über das halbe Stadion oder so sein, aber es würde aus meiner Sicht schon mehr gehen. Aber es hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass es Leute geben muss, die das Ganze treiben. Und das ist in der kleinen Szene natürlich extrem überschaubar.
Das ist ein Punkt, der wahrscheinlich auch generell wichtig ist, weil den vielleicht auch viele einfach missverstehen. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, das Ganze kostet Geld. Und es kostet auch, je nachdem, was halt wie aufwendig und wie viel Material, nicht unbedingt wenig Geld. Die Frage zur Finanzierung stellt sich da schon. Also ich denke, viele denken da immer, okay, das ist irgendwie vom Verein bezahlt oder sowas. Und das ist, was man wahrscheinlich auch einfach mal klarstellen muss, wie die Finanzierung da eigentlich funktioniert.
Genau, also ist im Endeffekt selbstfinanziert über Spenden, die wir hinter der Südtribüne irgendwie sammeln. Und natürlich einfach durch unser eigenes Geld. Also wir lehnen es auch kategorisch ab, dass wir da Geld dann vom Verein dafür nehmen, weil wir uns auch nicht irgendwann vorschreiben lassen wollen, was auf einer Choreo steht.
Ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen. Also es gibt, man sieht ja öfter mal, keine Ahnung, Barcelona oder sonst was, keine Ahnung, irgendwie diese komischen Agentur-Choreos oder auch bei Bayern nach und zu mal, die ja dann zwar irgendwie halbwegs imposant aussehen, weil sie dann einfach groß skaliert sind, aber natürlich auch nicht sehr liebevoll, und die sind dann einfach Vereins bezahlt. Aber alles, was ihr da macht, ist halt quasi ja, eigenen Aufwand. Und wenn irgendjemand mal euch hinter der Südtribüne mit einer Sammeldose entgegenkommt und da nach Geld fragt, dann solltet ihr euch das vielleicht einfach mal auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also lasst da gern mal 1-2 Euro springen, weil es fließt halt nicht in irgendwelche Auswärtsfahrtfinanzierung oder sonst was, wenn die sich dann irgendwer wegsäuft, sondern dieses Geld wird halt dann dafür benutzt, um solche Aktionen zu starten. Und ohne diese Spenden ist es eigentlich nicht möglich, das zu stemmen.
Absolut richtig, ja. Also ich, wie gesagt, mir liegt es auch fern, dass ich da jetzt irgendwie unsere Choreos absolut in den Himmel lobe. Da gibt es sicherlich in Deutschland nochmal ganz andere Niveaus, die uns da um Welten übertreffen. Aber ich denke, wir tun da einfach unser Bestes, um irgendwie die Ingolstädter Fankurve nach vorne zu bringen. Und denke, das hat den entsprechenden Respekt oder auch die Unterstützung schon auch verdient. Weil ich vorher auch irgendwie angefangen habe, klar, die meiste Zeit geht irgendwie drauf, das dann irgendwie vorab vorzubereiten. Aber hört natürlich da auch nicht auf, wenn du alles fertiggestellt hast, dann ist dann auch am Spieltag nochmal sehr hoher Aufwand, eben auch alles durchzuplanen, bis ins letzte Detail irgendwie zu klären. gerade auch mit dem Verein entsprechend abzustimmen, rechtzeitig da zu sein, das Material anzuliefern. Kann man sich auch nicht vorstellen, wie lange man brauchen kann, um irgendwie Folien im Block oder gerade auch auf Sitzplätzen zu verteilen. Da gehen schon mal Tage und Abende drauf. Ja. Und gerade in Ingolstadt musst du auch einfach im Moment der Durchführung sehr viel koordinieren, weil das Ingolstädter Publikum noch nicht so geschult ist, um jetzt jede Choreo ohne Flyer direkt zu verstehen.
Und da war ich auch immer die Bitte, also wenn halt irgendwie Flyer verteilt werden, wenn irgendwelche Sachen am Eingang zur Südtribüne verteilt werden, das, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen jetzt irgendwie nicht unbedingt toll findet oder sowas, es wäre super, wenn ihr das einfach dann auch befolgt, so wie es da steht. Und auch wenn am Anfang irgendwie dann beim Einlauf vielleicht mal irgendein Transparent ist und ihr seht nichts, das ist zum Spiel weg. Also das ist oft auch mal, wenn man hört so die Stimme, ich sehe nichts. Ja, so eine Choreo ist halt einfach mal großflächig und es könnte sein, dass man beim Einlauf dann was nicht sieht. Aber es hilft einfach auch, denke ich, ungemein weiter, wenn jeder da halt seinen kleinen Beitrag zu tut. Und das kann jeder eben tun, der seinen Poncho anzieht, der dann den Anweisungen oder den Bitten auf dem Flyer eben nachkommt, einfach das zu tun, was da draufsteht. Und das hilft euch dann einfach bei der Organisation am Ende auch, dass das Ganze super aussieht.
Klar, das ist unser Ziel, dass wir da ein Bild schaffen, das, an dem sich alle irgendwie freuen können und das im Idealfall auch noch die Mannschaft pusht.
Gut, also ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Fragen, die ihr hattet zu Choreos. Also wenn es da irgendwie noch tiefere, weitere Fragen in die Richtung gibt, dann stellt sie uns gerne. Martin, kennt sich ganz gut aus. Also ich glaube, es gibt keinen oder kaum einen, der sich da besser auskennt bei uns. Und die Messe hat eigentlich ganz gut gebracht. Ihr macht ja nicht nur Choreos, sondern ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Trainerzeitung Inamorado. Möchtest du da vielleicht auch noch ein paar Worte zu verlieren? Also es war früher ein bisschen frequentierter. Die meisten dachten wahrscheinlich irgendwie zwischendurch, gibt es sie jetzt noch, gibt es nicht. Magst du noch paar Worte dazu sagen, weil ich denke, das wird auch viele einfach interessieren und auch da, wie er das.
Ja, also kann ich gerne noch anschließen. Ja, also es gibt eine Kurvenzeitung, die früher oder vor ein paar Saisons zu jedem Heimspiel rausgekommen ist, jetzt aktuell einfach mit der Zeitbelastung, die sowas mit sich bringt, nicht mehr so regelmäßig rauskommt, aber ich kann verkünden, dass wir gegen Bochum wieder eine Zeitung rausbringen und ja, auch da freuen wir uns natürlich über jeden, der sich freut, die von uns kostenlos zu bekommen. Das auch respektiert, dass da Zeit drin steckt. Und auch da versuchen wir natürlich aus Sicht der Fanszene unseren Blick auf das Geschehen auf den Rängen, auf dem Rasen und darüber hinaus ein bisschen darzustellen.
Also werft einen Blick rein, nehmt sie an, schmeißt einen Euro oder zwei in die Dose, wenn ihr die Enervorade in die Hand gedrückt bekommt. Kostet alles Geld, ist alles Aufwand. Nee, wunderbar, danke dir, Martin. Also ich glaube, das beantwortet einfach einige Fragen, die jetzt im Standardforum schon aufgekommen sind. Dann haben wir noch ein paar Fragen, die so ein bisschen weitergehen. Also die eine Frage ist vom Schwarz-Rot-Blog, ja, die ich jetzt einmal nonchalant ein bisschen übergehen muss, weil ich zum einen nicht ganz verstehe, ob sie wirklich ernst gemeint ist. Also die Frage war, warum haben Paderborn und Heidenheim so viel bessere Offensivspieler als wir? Naja, okay, kann ich jetzt so nicht beantworten. Vielleicht kann uns ja Harald nächste Woche da so ein bisschen in die Richtung was zu erzählen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal übergehen. Wir haben dich gehört. Wir können es nur gerade nicht beantworten. Dann haben wir noch eine Frage, wenn ich das richtig sehe, von Moritz. Würde ich mich sehr freuen. Die Frage ist nämlich immer so ein bisschen auch Auswärtsfahrt getrieben.
Du musst das Twitter-Handle so vorlesen.
Ach, Entschuldigung, das war auf Twitter und es ist moritz@schmiedelmoritz. Wer ihn nicht kennt, man sollte ihm folgen. Es ist eine auswärtsfahrtgetriebene Frage, deswegen freut es mich eigentlich schon ziemlich gut sehr. Also die Frage ist, was sind aus eurer Sicht die besten und schlechtesten Gästeblöcke in der zweiten Liga? Und da auch die Facetten, Eintrittpreise, der Block allgemein, aber auch Essen, Trinken. Und dann auch so als zweite Frage, gerne auch mal im Vergleich zu internationalen Stadien, die ihr schon so besucht habt. Und ja, Bene, sorry, also ich glaube, du bist da wahrscheinlich auch wieder raus bei dem Thema, aber Martin, wir können da gerne so ein bisschen drüber sinnieren. Also wir haben ja ein paar Blöcke gesehen in der zweiten Liga. Mhm. Was ist für dich so ein guter Block?
Ja, also ich habe mir irgendwie auch so ein bisschen die zweite Liga-Mannschaften angeschaut und mir habe ich dann gedacht, okay, eigentlich gibt es gar nicht so viele schlechte Blöcke in der Liga. Also klar, ich meine, gut heißt in dem Zusammenhang für mich irgendwie Lage und Sicht und Akustik und einfach auch zugeschnitten auf unsere Auswärtsfahrerzahlen. Und da fallen mir irgendwie spontan halt auch die nahen Auswärtsfahrten irgendwie wie Fürth, Regensburg und Heidenheim ein, die ja eigentlich schon allesamt Blöcke haben, die wir meistens mit der Anzahl Leute, die wir mitbringen, auch ganz gut ausnutzen können und da auch eigentlich immer so die besten Stimmungen erzeugen. Negativbeispiel fällt mir jetzt tatsächlich in der zweiten Liga aktuell fast gar nichts ein.
Also mir geht es da ähnlich. Von dem Block selber würde ich auch sagen, dass vor allem wichtig halt einfach irgendwie, das Ding darf nicht zu groß sein, das darf nicht zu gestreckt sein, für uns zumindest, weil wir einfach nicht den größten Mob mitbringen. Und die Akustik muss halt einfach gut sein. Und wie du sagst, Fürth, Heidenheim, Regensburg sind geil. Ich finde auch Sandhausen ist ein ziemlich guter Block für uns. Naja, was dann genau in die andere Richtung geht, ist natürlich dann irgendwo sowas wie Köln oder St. Pauli. Köln ist halt einfach der Block viel zu groß für uns und der ist auch extrem lang gezogen. Das tut uns einfach nicht gut. Deswegen ist einfach für unsere Szene irgendwie Köln nicht so geil akustisch. Natürlich generell schwierig in Köln für uns.
Ja, wir haben das ja auch in der ersten Liga recht oft gesehen, einfach, dass die Stadien sehr viel größer sind und Köln und Hamburg oder sowas, das sind einfach auch jetzt aktuell eigentlich Bundesliga-Stadien und klar, da verlieren wir uns irgendwie drin. Also ich fühle mich da auch nicht so sonderlich wohl in so Bundesliga-Gästeblöcken. Bundesliga fand ich Mainz ganz cool noch, aber sonst hört es auch schon irgendwie auf.
Für die zweite Liga vielleicht noch ein schlechtes Ding, was jetzt nicht das Riesenstadion ist, würde ich sagen St. Pauli. Also ich finde, vor allem jetzt für uns, da wir wahrscheinlich wieder diesen kleinen Gästeblock dann haben, also diesen halben Block, ist es ganz schlimm. Also es ist kein nicht wirkliches Dach, du stehst dann irgendwie so ein bisschen in der Ecke, ziemlich tief unten. Du bist zwar eigentlich kompakt, aber du kannst da keine richtig gute Stimmung rausholen. Und ich finde, St. Pauli ist eigentlich so unsere Nemesis. Ich finde das ganz schwierig, vor allem weil halt der Rest dieses Blocks, wenn wir nur den halben haben, meistens auch durch Heimfans gefüllt wird, weil das Stadion einfach so gut ausgelastet ist. Und ich finde, St. Pauli ist da für uns ganz schlecht. Für Erstliga, ich denke, der schlechteste Erstliga-Block aller Zeiten ist irgendwie immer noch Freiburg. Also das ist unmöglich. Ich denke, das haben ja auch relativ viele mitbekommen, die da im letzten Bundesligaspiel dabei waren. Alles ein Auswärtsspiel. Und also, das ist der schlimmst geschnittenste Block in der Ecke ohne Dach, den du überhaupt überlegen kannst. Ja, erste Liga, hast schon recht. Also da sind die Stadien halt auch so ein bisschen anders. In der zweiten Liga sind halt viele sehr ähnlich. Da sind halt dann oft wirklich quadratische Blöcke irgendwie mit Dach, die jetzt eigentlich ganz gut für uns Akustik bergen. Ich finde Leverkusen immer noch sehr geil in der ersten Liga. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet. Also Leverkusen hat einfach einen schönen Block in der Ecke. Bist ein bisschen erhöht, bist aber trotzdem sehr nah am Spielfeld. Ist ein bisschen zu groß für uns, aber das Stadion ist natürlich jetzt auch kein 60.000 Stadion, sondern das sind das 35.000 oder so. Und deswegen ist der eigentlich schon ganz cool. Wenn wir mehr mitbringen würden, wäre halt Leverkusen ein richtig geiler Block. Ja.
Stimmt.
Ich denke, das ja mal so irgendwie so halbwegs zusammengefasst.
Genau. Ja, also ich glaube, die Frage war ja auch noch so ein bisschen nach, nicht nur Gästeblock, genau, sondern auch so ein bisschen nach Essen, muss ich sagen, ich esse in Stadien nichts. Also sowohl zu Hause als auch auswärts esse ich nichts im Stadion.
Ich esse genug und dann kann ich jetzt ausholen. So, danke. Nein, also wir hatten mal so geile Stadien irgendwie, so geile Vereine wie Braunschweig, in denen es mega geile Currywurst gab, die es jetzt leider in der zweiten Liga nicht mehr gab. Es gab eine mega geile Rindswurst beim FSV Frankfurt, auch dieser Verein ist leider Gottes in der Versenkung verschwunden. Und ansonsten wird schon relativ dünn. Dieses Jahr hatte ich die Erleuchtung.
Jetzt kommt's ja.
Mit dem Linsencurry in Fürth. Vielen Dank da nochmal an die freundlichen Mitarbeiter der Spielvereinigung, weil ich habe eigentlich danach gefragt, wo ich meine Käse-Speckstange herbekomme, weil die für mich immer das Highlight war. In Fürth. Leider gibt's die nicht mehr, aber es gibt einen Linsencurry. Und du guckst, hätte ich einfach alles zerstört, was dein Fußballleben irgendwie ausmacht.
Nee, da habe ich tatsächlich noch eine Anmerkung zu guten oder kuriosen Stadionessen. Jetzt nicht unbedingt im Gästeblock. Und zwar bei Babelsberg gibt's Blumenkohl.
Nein.
Im Stadion.
Geil.
Das ist eine Empfehlung und immer eine Reise wert, würde ich sagen.
Wahnsinn. Aber natürlich, wenn wir über Kuriositäten in Auswärtsblöcken zum Essen reden. Da waren wir gerade. Aue mit dem legendären Nudeltopf.
Ja, natürlich.
Ich glaube, das ist irgendwie jedem Auswärtsfahrer in der zweiten Liga ein Begriff, dieser Nudeltopf, der irgendwie immer grausam schmeckt.
Ja, und nie gut, aber
immer nie legendär. Gut, jedes Jahr anders und nie gut. Aber fahrt hin und holt ihn euch. Er ist gigantisch. Ja, kurz zusammengefasst, keine Ahnung, gibt es wirklich noch richtig gute in der zweiten Liga? Keine Ahnung. Es nimmt leider meines Erachtens ab, was diese individuellen kleineren Caterings angeht. Also Union Berlin hat immer noch ein ziemlich geiles Steak-Sandwich. Das weiß ich auch noch so nebenbei. Wie gesagt, es gab halt früher so viele kleine Stadien, die irgendwie einen kleinen Metzger drin hatten. Also FSV Frankfurt hat halt so einen kleinen örtlichen Ortsmetzger irgendwie da drin stehen.
Das ist auch eine kleine Stadt. Ja.
Und ich finde, auf der anderen Seite sind eben genau diese großen Caterings das, was nicht gut ist. Also Köln finde ich ganz schlimm. Und ich finde aber auch, muss ich leider sagen, irgendwie, habe noch nie im Gästeblock gegessen, aber ich finde halt Ingolstadt, das Catering, auch immer noch eins der bodenlosesten der kompletten Liga. Von dem her würde ich das mal so zusammenfassen. Es gibt wenig, das nach oben cool ist und die Großen sind meistens nicht so geil. Und ja, was haben wir noch? Eintrittspreise. So, haben wir vorhin mal kurz drüber sinniert.
Ja, scheinen mir mittlerweile relativ ausgeglichen zu sein in der zweiten Liga. Also früher war immer noch so Aue das günstigste Auswärtsspiel. Das hat aber jetzt auch an der Tageskasse irgendwie, ich weiß nicht, was die Vollzahlerkarte gekostet hat, 13, kann das sein?
12,50, 13, irgendwie sowas. Ja. 13,50.
Genau, also negativ ist mir da in der Saison nur irgendwie Magdeburg hängen geblieben. 17 Euro Vollzahlerstehplatz ist, finde ich, in einer strukturschwachen Region
ist
ambitioniert.
Ja. Also ich finde, ähnlich negativ ist mir eigentlich nur in den letzten Jahren in Aalen aufgefallen.
Ja, genau.
Aalen, die haben auch immer, ich glaube, 16 Euro für das Dreckstadion aufgerufen. Und da auf der anderen Seite gibt es natürlich hier sowas wie HSV und Köln, die kosten auch genug, aber das sind ja auch ordentliche Stadien. Die Relation, die macht es halt immer. Und Aue war früher irgendwie, ich weiß nicht, zum ersten Mal Aue auswärts habe ich, glaube ich, ermäßigt damals irgendwie 5 oder 6 Euro bezahlt. Oder so wie Cottbus, das hat ja damals auch über gar nichts gekostet. Und das hat sich alles sehr nivelliert inzwischen. Also von dem her die Frage zu den Eintrittspreisen.
Ich glaube, dass wir da immer noch in Deutschland sehr, sehr gut dran sind, einfach allein was Stehplätze angeht. Aber auch Gästeblöcke an sich, muss man sagen, sind wir in Deutschland sehr gut noch, glaube ich, dran. Also ich erinnere mich an ein Spiel, das ich im Gästeblock bei Villarreal gesehen habe. Ja, also da willst du nicht hin. Da bist du außerhalb vom Stadion, hinter einer Plexiglaswand, da hört dich keiner, da sieht dich keiner. 20 Meter über dem Spielfeld, sorry, aber da gehe ich lieber, ja, da gehe ich sogar lieber nach Bremen in den Gästeblock.
Okay, jetzt haben wir den internationalen Vergleich ja auch gleich mit reingezogen, sehr schön. Ich habe nämlich leider relativ wenig internationale Vergleiche, weil ich glaube, ich war noch nie in einem Gästeblock außerhalb Deutschlands. Ich war, wenn ich in irgendeinem Stadion war, halt einfach mal irgendwo neutral. Und ich mein Gott, da kann ich relativ wenig zum Gästeblock sagen. Mhm. Nee. Ja, super. Du, Moritz. Haben wir deine Frage beantwortet? Ich hoffe schon. Wir sehen uns spätestens gegen Bochum. Das waren alle Fragen auf meinem Zettel. Wenn ich irgendwen jetzt vergessen habe, wenn ich hier irgendwen, der uns eine Frage gestellt hat, außer Juli und auch Alex, sorry. Jeder, der irgendwie eine thematische Frage gestellt hat, die irgendwie sinnvoll zu beantworten war, ja, sie beantwortet, hoffe ich. Und wenn ich irgendwie vergessen habe, dann rügt mich und wir machen das, ziehen das nächste Mal nach. Ansonsten denke ich, wir sind nach gefühlt 2 Stunden. Gefühlt 2 Stunden. Wir dachten, das wird eine kurze Folge. Dann wohl eigentlich relativ am Ende. Also wenig würde ich so gerne nochmal abholen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich dich nochmal abholen soll.
Warst du auch schon mal im Stadion?
Mensch, Mann. Also keine Ahnung, über die Zweitliga-Gästeblöcke, da habe ich ein paar gesehen, aber habe da nicht so den Riesenfundus wie ihr, dass ich da in allen Details kompetenten Vergleich machen könnte. Und aber es kommt ja demnächst Union Berlin, wo wir uns eventuell sehen werden, habe ich gehört. Und das finde ich schon immer nicht schlecht. Die Atmosphäre, das Stadion an sich.
Geile Steak-Semmel.
Die habe ich noch nie ausprobiert. Aber nachdem werde ich es eventuell machen. Wobei ja in Berlin man eher Currywurst oder Döner ausprobieren muss.
Ja, beim Stadion ist da, ich weiß nicht, gibt es da Currywurst? Also Döner gibt es nicht im Stadion.
Bratwurst, glaube ich, gibt es ja.
Gar nicht, dürfen. Kann ich brechen. Ja, gut. Ja, dann würde ich eigentlich beschließen. Also, und dann aber auch nochmal mit dem Aufruf. Generell, stellt uns gerne alle Fragen. Stellt uns eure Fragen auf Twitter. Ihr könnt es auch auf Facebook tun. Da sind wir ja nicht so aktiv, aber wir lesen das auf jeden Fall. Und natürlich jetzt im neu wiederbelebten Schanzer Forum. generell immer alle Fragen und natürlich jetzt nochmal Hashtag Frag Harald. Haut alle Fragen raus, die euch irgendwie interessieren. Bitte natürlich alles respektvoll, alles irgendwie sinnvoll. Wir werden keine Fragen stellen, die irgendwie diffamierend sind, aber auch fordert da gerne. Also das kann gerne auch provokant gestellt sein. Es muss halt nur irgendwie Hand und Fuß haben. Und entschuldigt nochmal, dass wir heute wieder länger gebraucht haben, als wir das ursprünglich dachten. Und dann hören wir uns ja nächste Woche.
Ich dachte, es wäre eine kurze Folge.
Das ist, ja, vielleicht sollten wir es. Ich finde, wir sollten es auch einfach einführen, dass das jetzt die kurze war. Und wir machen ab jetzt immer 3-Stunden-Folgen. Dann können wir immer sagen, dass das die kurze war. Dann haben wir gar nicht gelogen.
Ja, aber dann sind wir bald in Rasenfunk-Dimension.
Okay, naja, mal schauen. Also wir sehen mal, was unsere Sonderfolge nächste Woche macht. Die könnte eventuell auch eskalieren. Ein bisschen länger dauern. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, auf weitere Siege. Und wir hören uns nächste Woche zur Sonderfolge. Servus.
Servus.
Servus.